Max, wir müssen reden.
Ah, schon wieder. Also mir ist mir noch schreien zumute, muss ich ehrlich sagen.
Wir müssen schreien, Max. Oh. Wir müssen schreien. So. Nicht ins Mikrofon rein, du musst es wegmachen. Sonst.
Nein, so ist es authentischer. Ist auch die, also sonst ist die ganze
Ja, aber dann kriegen wir die ganzen Klagen von unseren Hörern, denen du...
Weil die wieder taub werden.
Denen du, ja... Trommelfell zerstört hast.
Wenn unsere Hörer uns verklagen würden, dann hätten sie das schon lange getan.
Was ist hier wieder das Video an? Ich habe vergessen, meinen Hosenstall zuzumachen.
Oh. Heute war Tagesschau.de reinstes Doomscrolling. Das ist echt krass. Ich lese ja schon. Also ich habe mir die Diana guckt immer auf Tagesschau.de und so, und ich habe mir das auch angewöhnt, weil Spiegel Online und Konsorten, die sind halt doch manchmal ziemlich reißerisch und so, und dann finde ich schon ganz angenehm, sowas wie so Tagesschau ist halt ein bisschen ruhiger, ist jetzt auch regierungsnäher, sage ich jetzt mal, und vielleicht ein bisschen behäbig, aber so ganz im Allgemeinen ist es doch ganz okay, um den Blutdruck nicht ganz so hoch treiben zu lassen. Heute hat das nicht geklappt. Es ist RKI warnt vor hohen Inzidenzen. Saarland wird Modellregion, wo alles geöffnet wird. In Köln hält der Feuerwehrvorstand dringende Appelle, doch zu Hause zu bleiben. NRW beschließt, dass alles wieder erlaubt ist. Frankfurt-Oder fälscht irgendwie die Zahlen, damit die Inzidenzen nicht so hoch sind, damit sie nicht so schnell in den Lockdown wieder müssen oder ist wieder irgendwelche Lockdown. Lockdown in Airquotes, in diesem Vorzustand und so. Und ich frag mich, ist das jetzt der Moment, wo wir gesagt haben, okay, wir probieren's nicht mal mehr. Wir geben nicht mal vor zu probieren.
Ja, das hat man den Eindruck, ne, als ob sie so die Hände alle jetzt hochgerissen haben und gesagt, so, lasst mich doch mit dem Scheiß allein. Lasst mich doch mit dem Scheiß in Ruhe.
Kümmert euch doch selber drum.
Und das ist, also ich meine,
was bringt euch eigentlich auf die Idee, dass ich hier dafür zuständig sei?
Also ich hab tatsächlich auch schon länger das Gefühl, dass das schon so ist. Und ich habe das ja auch schon angedeutet, dass ich glaube, dass die halt innerlich schon längst die Durchseuchungsstrategie für sich irgendwie angenommen haben. Das werden die natürlich nicht offiziell proklamieren. Angeblich wohl in Dänemark ist das jetzt offiziell das Programm. So.
In Dänemark, die haben jetzt beschlossen, sobald alle über 50-Jährigen durchgeimpft sind, lass gehen, Kapelle.
Ja, genau. Und ich habe das Gefühl, auch in Frankreich und in Polen geht es ja auch total ab, wobei Frankreich halt noch einen Lockdown hat, der dann anscheinend aber nicht genug bringt. Wir ja eigentlich auch, der auch nichts bringt. Also beziehungsweise angeblich.
Wir haben Lockdown?
Ja.
Ehrlich?
Ja,
wir haben Lockdown?
Ja, also ich meine, ich überleg mal, das ist das, was wir jetzt haben, das ist das, was wir... Das war ja schon hart erkämpft. Ich meine, ja. Beziehungsweise, das ist ja schon wieder auch aufgelöst.
Die Kindergärten sind offen, die Schulen sind offen, Büros waren niemals zu, Geschäfte sind, ja, mit Click und, ich war gerade eben beim Friseur noch, sieht furchtbar aus, aber die Haare sind kürzer. Ich meine, was ist denn im Augenblick gerade fliegen so und so viele Flugzeuge nach Mallorca?
Die Restaurants und Bars. Und die normalen Einzelhandelkaufgeschichten sind halt zumindest nur eingeschränkt, wenn überhaupt offen. Also es ist schon noch eine Menge zu. Man kann schon sagen,
es ist
nicht alles offen, aber es ist natürlich viel zu wenig. Und der Punkt ist, ich stehe halt jedes Mal einfach nur fassungslos vor meinem Twitter-Stream, lese das auch alles, was du auch in der Tagesschau liest, nur noch mit ein bisschen Twitter-Würze dabei.
Ja.
Und
Das lese ich auch.
Und ich habe mich mehrmals daran ertappt, dass ich dann halt angefangen habe, einen wütenden Tweet zu schreiben und dann Déjà-vu hatte und das hast du doch schon mal geschrieben. So. Und ich finde keine Worte mehr. Also im Endeffekt alles, es ist alles gesagt. Ja, also ist alles gesagt und es ist auch schon alles geschrien und ist alles schon getwittert worden.
Ja.
Und meine Wut findet überhaupt keine neuen, der Punkt ist, es wird zwar alles schlimmer, aber halt nicht neu, sondern nur auf die alte Art noch schlimmer, so. Also
es ist so, man hat so das Gefühl, wow, noch schlimmer als diese Ministerpräsidentenkonferenz kann man es gar nicht hinkriegen. Ministerpräsidentenkonferenz, hold my beer.
Genau, ja. Es ist dann
das immer, ist, ja. Bisher, wir sind im Laufe der Pandemie, das ist wirklich beeindruckend, immer schlechter geworden.
Ja.
Wir haben angefangen mit einem ersten Lockdown, wo alle gesagt, wow, die Deutschen, die haben's drauf.
Weißt du, was mich glaube ich aber am meisten abfuckt, ist halt diese Unehrlichkeit, ja? Also, wenn sie einfach sagen würden, so passt mal auf, Leute, die Pandemie ist uns irgendwie egal und sterbt da halt vor euch hin, aber bitte nicht zu laut. Unsere Kumpels von der Wirtschaft, die wollen
ihr Geld zählen, Ruhe, damit sie nicht abgelenkt
Ruhe
werden,
ihr Geld zählen, genau. Wollen Ruhe ihr Geld zählen. So, deswegen so, seht zu, ne, irgendwie, aber stört uns nicht. Wenn sie das machen würden, dann würde ich ja irgendwie sagen, so, okay, ihr seid halt Drecksäcke, so, ja. Aber diese Unehrlichkeit, diese Lügen, also jetzt nach der Ministerkonferenz, ja, irgendwie Volker Bouffier und Armin Laschet, ich habe von beiden danach eine Rede gehört, ja, okay, in der sie wieder einmal wirklich die Dreistigkeit haben zu behaupten, dass damit ja niemand rechnen konnte. Mit der hohen Inzidenz. Und also Armin Laschet, ne, also Volker Bouffier sagt so wirklich original auch noch, nimmt er doch noch sozusagen noch die Kritik vorweg und sagt so, ja, jetzt werden bestimmt wieder einige sagen, das hat man ja vorher kommen sehen. Aber nein, 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 das hat man nicht kommen sehen.
Also, nee, er hat nicht so gesagt, das hat man nicht kommen sehen, sondern, nee, er hat das gar, die sollen alle mal wegbleiben, die können direkt wegbleiben.
Ja, stimmt, ja. Die sollen einfach mal die Schnauze halten, ja. Es ist so eine fucking vor sich hergetragene Ignoranz. Das ist einfach den Kopf explodieren lässt. Und dann Armin Laschet hat sich hingestellt und sagt, ja, ja, wir hatten ja alle gedacht, wir alle, das ist ja auch mal das Geile, ne? Dieses so, ja, wir alle dachten ja, dass jetzt mit dem Frühling dann die Inzidenz von alleine runtergeht. Und hui, hoppla die ho, das ist ja gar nicht passiert, hoppla die hu. Und ich denk mir nur, ich möchte dir die fucking Fresse einschlagen.
Meine Frau probiert mir irgendwas, warte mal, wir spielen hier gerade Charade. Ach so, ja, kann ich machen. Ja, jetzt muss, sorry. Ich muss kurz was aus der, ich muss an der
Playlist. Du kannst doch nicht so meinen Rant unterbrechen.
Tut mir leid. Rante weiter. Jetzt bin ich wieder ganz dabei. Sorry.
Okay. Ja, also. Alter, ja, das kann ich auch nicht mehr. Ich hab's jetzt auch mehrmals versucht, mit Hoffnungslosigkeit und
ja, aber zwischendurch, dann kommt immer mal wieder zwischendurch die Hoffnung hoch.
Ja, also mit kompletter Hoffnungslosigkeit und den ganzen Betrieb einfach abschreiben, ja. Aber ich schaff das nicht, das zu ignorieren und zu sagen, so, ja, nee, so sind die Verhältnisse halt. Ich meine, da muss man, glaube ich, also um das aushalten zu können, ja, um diesen Level an Frustration nicht auf Dauer aushalten zu können, da muss man schon mindestens 20 Jahre in der SPD gewesen sein, ja. Sonst geht das gar nicht. Und ich weiß nicht. Ich kann das nicht mehr.
Ich hab hier so einen Artikel eben auf tagesschau.de über den Mallorca-Urlaub. Osterferien auf Mallorca, Titel Schimpfend und voller Vorfreude. Inzwischen steht fest, dass auch ein Test für die Rückreise brauchen, nicht ab dem heutigen Freitag, sondern von Dienstag früh. Also dieses ganze Hin- und Hergezerre, einmal Hü, einmal Hot, sagt meine Urlauberin, da weiß keiner richtig mehr, was er machen soll. Das ist praktisch Schikane. Ja, doch, du weißt, was du machen sollst. Du sollst nicht in Urlaub fahren. Das war vorher angesagt. Und wenn du es unbedingt musst. Und
Sie sollen in fucking Quarantäne stecken, 2 Wochen lang, wie das halt jedes verdammte vernünftige Land macht. Jeder, der fucking nochmal einreist, kommt in Quarantäne.
Kommentiert ein anderer die Politik der Bundesregierung. Reisende sollten abgeschreckt werden. Ja, warum fährst du trotzdem? Er hält die neue Testpflicht für Mallorca-Touristen für unnötig. Urlaubszeit geht verloren. Und das kostet ja auch noch zusätzliches Geld.
Ich finde diese Mallorca-Shaming-Geschichte übrigens total scheiße. Und ich kann nämlich einfach wirklich auch jeden verstehen, der halt nach einem Jahr Pandemie ein ganz dringendes Bedürfnis hat, einfach mal rauszukommen. Und und es gibt Leute, die es auch einfach wahnsinnig viel schwerer haben als ich, ja, und die die vielleicht noch viel dringenderes Bedürfnis haben, rauszukommen als ich. Und ich mach das nicht, aber ich kann niemanden verurteilen, der das tut. So, es kann ich nicht, ja. Aber
doch, ich kann das sehr wohl.
Ich kann halt definitiv von den Leuten verlangen, beziehungsweise ich würde es gar nicht von denen verlangen, sondern natürlich würde ich es auch gerne von denen verlangen, aber ich kann mich nicht darauf verlassen, wenn ich das von denen verlange, dass sie es auch tun, also in Quarantäne gehen, ja. Aber ich verlange von der fucking Regierung, dass sie die Hotels, die sowieso frei stehen, ja, an den Flughäfen überall, ja, dass sie halt die einfach mal konfiszieren. Und dann jeden einzelnen fucking Tourist, der aus dem Flieger steigt, in ein fucking Hotelzimmer steckt und dort und die dort bewacht, 14 Tage lang aus diesem Hotelzimmer nicht rauskommen zu lassen. Und ja, das ist hart und das ist drakonisch.
Also ich.
Aber erstens ist das ein Preis, finde ich, den man für einen fucking Urlaub auch zahlen kann in dieser Pandemie. Und zweitens ist es halt exakt das, was Taiwan macht, die halt das Virus unter Kontrolle zu haben und es geht nicht anders so wir kriegen noch nicht mal eine Testpflicht eine Testpflicht kriegen wir nicht mal hin.
Doch, eine Testpflicht gibt es, aber die da reichen auch so Antigen-Spucktests, also halt ja, und die ganzen Urlauber sind auch total traurig, weil die müssen sich ja selber besorgen. Das kostet ja auch noch Geld. Das sind ja dann irgendwie 15 Euro oder sowas. Hätte man ja noch in Sangria stecken können. Diese ganze Rücksicht darauf oder sowas finde ich total, also die verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, warum man darauf, ich verstehe jeden, der gerne in Urlaub will. Ich will auch gerne in Urlaub. Ich kann das verstehen. Ja, es gibt Leute, die sind härter getroffen als ich, weiß der Teufel was, meinetwegen, ohne jede Frage. Aber man kann auch in Deutschland Ostern verbringen. Das ist durchaus, auch hier wird das Wetter schön sein, vermutlich.
Auch hier kannst du nicht wegfahren, du kannst nirgendwo unterkommen. Du kannst hier
nicht. Ja, dann bist du halt nicht weg. Geht dann halt einfach gerade nicht. Und ja, dass sowas überhaupt zugelassen wird, dass die Regierung das möglich macht, dass das nicht verhindert wird, das ist definitiv, das ist das weitaus größere Übel, also den Leuten selber irgendwie Vorwürfe daraus zu machen, das ist halt einfach, bringt halt nichts. Weil selbst wenn du es den einen zum Vorwurf machst und schaffst ihn davon abzuhalten, der nächste nimmt dann seinen Flug gerne. Aber ich finde, ganz ehrlich, also bestimmt kommen jetzt wieder in den Kommentar 3000 Leute, die irgendeinen ganz tollen Grund haben. Und sicherlich sind da auch welche dabei, die einen Grund haben, aber sind auch einfach welche dabei, die sagen, geil, Malle. Und die machen das jetzt halt.
Ja.
Und denen sind die Konsequenzen egal. Und das kann ich verurteilen. Das tue ich auch. Wenn hier irgendwie ich habe irgendwie gestern einen Artikel gelesen im Law-Blog, wo irgendwo, da haben sich am Geldautomaten zwei getroffen und haben dann kurz so, hey, auch deine Oma, also war tatsächlich noch irgendwie Kondolenz, weil die Oma von dem einen war gestorben und so, und dann haben sich irgendwie 3 Minuten unterhalten, dann ist die Polizei dazwischen gegangen und hat die irgendwie eine Anzeige geschrieben wegen Verstoß gegen Corona-Gesetze und sowas. Das ist die Realität gerade. Während gleichzeitig sich die Leute 3 Stunden lang in ein Flugzeug setzen, um mal schön nach Malle rüber zu zocken. Und ich habe dafür auf keinem Level irgendein Verständnis. Auf keinem. Und dass man das alles besser machen kann, dass man hier vielleicht Campingplätze aufmachen könnte, dass man vielleicht Naherholungsangebote irgendwie machen könnte, dass die Leute mal raus müssen. Ja, stimme ich zu. Aber für dieses ganze Desaster habe ich keinerlei Verständnis, auf keinem Level. Natürlich ganz besonders gar nicht bei je weiter nach oben geht, die ganze Nummer, aber auch, also diese Leute, die da jetzt irgendwie so, das ist ja Schikane. Nee, ist es nicht. Es ist einfach, du hast ein fucking Privileg, das du eigentlich gar nicht haben solltest und beschwerst dich jetzt noch darüber. Und
ja, ich meine, okay, es ist natürlich einerseits, du hast natürlich recht, dass es halt schon auf jeden Fall egoistisch ist, ne? Irgendwie in der Pandemie zu verreisen. Ja. Ich sehe nur immer auch, also insgesamt nicht den Sinn von der Beschimpfung von Einzelhandlungen, weil ich tatsächlich für alles, was in dieser Pandemie machbar ist, ja, mache ich die Regierung direkt verantwortlich, weil sie es ist.
Weil man kann beide, ja, natürlich ist sie dafür verantwortlich.
Und der Punkt ist, ja, also das eine ist halt, dass ich halt mir einfach dieses Urteil nicht zutraue, in die Leben der anderen hineinzugucken und zu gucken, was sind die Beweggründe und so weiter und so fort. Und du hast bestimmt sicherlich recht, dass eine ganze Menge richtig, richtig widerliche Arschlöcher dabei sind, die halt das als ausnutzen. Aber ich glaube auch, dass es nicht die Mehrheit ist, sondern das sind einfach Leute, die vielleicht ein bisschen unbedacht sind, vielleicht ein bisschen etc.
Also was ich absolut nachvollziehen kann, die Message von der Politik war ja auch lange Zeit lang. Und insofern, wenn man nicht so auf die Nachrichten achtet und dann vielleicht noch ein bisschen sich das alles schön redet und die Nachrichten, die man nicht hören will, einfach ignoriert und die Sachen, die man.
Also ich hätte einfach gerne, dass wir unseren ganzen Hass auf die Politiker konzentrieren und sie mit unseren Augenlasern fucking vaporisieren, ja. Das ist das, was ich gerne möchte.
Da finde ich im Augenblick gerade so, ich habe irgendwie, Diktator hat irgendwie auf Twitter geschrieben, dass er überhaupt nicht nachvollziehen kann, dass jetzt irgendjemand einen Rücktritt von Merkel fordert. Das ist ja, machen sich ja damit unwählbar, die Vertrauensfrage, wo ich so, die Frau hat quasi gesagt, also ich meine, diese letzte Nummer jetzt, wir wollten eigentlich einen Tag so ein bisschen Lockdown machen. Und jetzt haben wir festgestellt, das ist ja ganz schön viel Arbeit. Und jetzt machen wir es doch nicht.
Ja. Ich meine, was
soll man da sonst machen, außer die Vertrauensfrage stellen?
Ich glaube auch.
Also ich meine, das ist natürlich eine total hilflose Geste.
Sie ist total am Ende. Ich war natürlich nicht dabei, aber ich kann mir echt irgendwie ungefähr vorstellen, wie das war. So, ja, also du hast halt wieder diese Ministerpräsidentenkonferenz und du kannst dich wieder auf den Scheiß einigen, weil halt wieder alle irgendwie in alle Richtungen hin sich orientieren und alle was Unterschiedliches wollen. Irgendwie Armin Laschet möchte alle durchseuchen. Und manche Leute wollen halt irgendwie nur Covid und dann musst du da irgendwie, und das ist halt einfach mega zäh. Und dann kommst du halt irgendwann so im Verhandeln vom Hundertstel aufs Tausendstel und dann sagst du halt, Leute, wir haben doch hier schon die 3 Tage extra an Ostern, ja, die sind doch sowieso schon eine Art Lockdown, die wir so geschenkt bekommen. Dann brauchen wir doch jetzt nur noch ein bisschen mehr noch irgendwie da dran zu flanschen und dann haben wir fast eine Woche, auf die könnten wir uns doch vielleicht einigen und dann kommt dann halt so sowas wie der Gründonnerstag, ist in die Supermärkte dazu bei rum, ne? Und dann wird dann halt aber auch nicht, und dann weißt du, weil halt einfach wirklich um jeden Zentimeter gerungen wird, so, ja. Dass es natürlich nichts, also wirklich nichts, literally nichts bringt, diesen scheiß Gründonnerstag irgendwie zu Lockdown, ja. Vor allem, wenn du auch noch irgendwie am Samstag dann auch mal wieder aufmachen willst zwischendrin, so.
Damit die Leute zwischendurch, ich meine, wenn die Leute Mittwoch das letzte Mal Lebensmittel kaufen waren, dann ist man ja quasi, ist man ja Sonnabend, hat man dann die letzten Reste gerade noch, die man so mit Mühe und Not noch unterm Kühlschrankrand vorkratzen kann, dann muss man ja quasi einkaufen.
Ja, es ist einfach absurd und,
ich meine, 4 Tage am Stück nicht einkaufen gehen, das ist nicht machbar.
Ja, das ist also wirklich absurd. Und ich glaube, dann verhandelt man sich dann halt diese Position, wo man halt um diesen einen Tag kämpft und dann schafft man den irgendwie rauszuverhandeln und ist total stolz auf sich und,
ja.
Und stellt dann fest, Moment mal, irgendwie die mega krassen, super organisatorischen Sachen, um diesen einen Tag irgendwie möglich zu machen, sind halt einfach, ja, keine Ahnung.
Ja, du. Ich meine, sie muss den Job nicht machen. Das ist halt bei allen diesen Leuten, denke ich mir halt, ich meine, ihr macht das, neulich habe ich irgendwo gelesen, das war bei Übermedien, da hat hier der, mal gucken, ob ich das jetzt finde, das ging ja um den, der WDR hat ja da diese eine Sendung gemacht, diese dumme, wo dann irgendwie vier weiße Menschen da sitzen und sich darüber aufregen, warum sie denn nicht mehr Zigeunerschnitzel sagen dürfen. Und dann haben sie ja irgendwie eine Sendung darüber gemacht, wo sie dann
das heißt Z-Wort-Schnitzel.
Ach, ja. Hat dann genau. Und da haben sie irgendeine Sendung gemacht, wo es dann quasi darum ging, das Ganze dann aufzuarbeiten und sowas, wo im Vornherein drei Gäste abgesagt haben, unabhängig voneinander, dass sie sagen, ich glaube, damit will ich nichts zu tun haben. Und dann saß da der WDR-Programmdirektor Jörg Schönenborn und ist irgendwie vom Moderator gefragt worden, ja, wie nutzen Sie denn Ihre Macht, um hier Dinge zu verbessern? Und dann, also Macht würde ich das nicht nennen. Der Typ ist Programmdirektor des drittgrößten Fernseh- und Medienimperiums in Europa und behauptet, und auch Macht würde ich jetzt nicht sagen. Okay, du musst den Job nicht machen. Das ist, niemand von denen würde verarmen, wenn die nach Hause gehen. Niemand. Wenn der Bouffier feststellt, oh, ich bin ja eigentlich die ganze Zeit viel zu dämlich gewesen, diesen Job zu machen, der ist ja eigentlich ganz anspruchsvoll und mein Vater hat schon gesagt, ich dürfte nicht mal Autoverkäufer werden. Dann kann er jederzeit gehen, wird immer noch ein sehr, sehr wohlhabendes Leben haben. Ich sehe es nicht mehr. Nachdem Merkel sich da jetzt entschuldigt, die Schuld auf sich genommen hat. Alle so, ja, sie nimmt die Schuld auf sich. Soll ich mich ans Fenster stellen abends und klatschen? Merkel nimmt die Schuld auf sich. Ja, okay, danke. So fucking what?
Also, ich finde das interessant. Ich finde sowohl bei dem Schönborn-Geschichte als auch bei Merkel, als auch bei vielen Ministerpräsidenten, da gibt es tatsächlich so ein komisches Verhältnis zu Macht. Natürlich haben die alle Macht, ja. Also, wobei man Macht immer als, Macht ist ja immer ein Potenzial, ne? Also Macht ist immer latent. Macht ist ja immer sozusagen, die zeigt sich ja erst dann, wenn du sie wirklich benutzen musst. Ja, also wenn du in die Situation kommst, sie wirklich zu benutzen, erst dann zeigt sich, wie weit geht deine Macht. Ne? Und bis dahin bleibt sie ja immer nur Potenzial.
Und ja, aber dieses Machtpotenzial, das ist schon Macht.
Ja, natürlich, ja, das sage ich.
Ich meine,
Macht ist Potenzial. So, das ist,
wenn jemand nett zu dir ist, weil du ihn potenziell fertig machen könntest, dann hast du deine Macht schon ausgespielt, ohne dass du jemals deine
Genau, aber weil es halt immer ein Potenzial bleibt, also solange du sie nicht aktiv zeigen musst, kannst du sie halt auch mal negieren. Ja, kannst du halt mal für dich die Geschichte erzählen, eigentlich habe ich ja gar keine Macht. Und das ist das, was der Schönborn sagt. Ja, eigentlich, ach, so Macht, das habe ich eigentlich gar nicht, ja. Und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen sexy geworden, so diese Koketterie der Mächtigen damit, dass sie eigentlich gar keine Macht haben, ja. Obwohl sie natürlich in Wirklichkeit haben.
Ich glaube, das kommt woanders
her. Ich bin noch nicht fertig.
Ja, okay.
Der zweite Punkt ist, dass es nicht nur sozusagen so in geworden ist, für Leute, die Macht haben, sie zu negieren oder damit zu kokettieren, dass sie eigentlich gar keine Macht haben, ja, sondern dass es auch eine Art von Machtgebrauch gibt, der immer die eigene Macht verschleiert oder zumindest auch nicht ausschöpft, ja. Also dann, wenn Macht sozusagen gebraucht wird, dann wird sie ja plötzlich sichtbar. Und dann ist natürlich auch diese Erzählung überhaupt nicht mehr aufrecht zu erhalten, dass man keine Macht hat. Weswegen ich das Gefühl habe, dass halt gerade in diesem neoliberalen Zeitalter, das wir haben, in der Politik und in den ganzen Posten, in denen eigentlich Macht sozusagen institutionell verortet ist, die Leute sehr, sehr stark davor zurückschrecken, diese Macht zu gebrauchen. Und ich glaube, das sehen wir momentan auch ganz stark in der Pandemie. Also es gibt einen extrem große ein große Zurückhaltung oder eine Art Beißreflex der Politik gegenüber zum Beispiel solchen härteren Maßnahmen wie einen harten Lockdown und oder tatsächlich hinzugehen zu Fabriken und zu sagen, so pass mal auf, wir diktieren euch mal XY zu machen und halt wirklich so halt wirklich die Macht zu gebrauchen, die man eigentlich hat, um Dinge zu organisieren, um Dinge zu machen, sondern man hat sich so als Regierungsstil hat sich so eingebürgert, ja, wir sind ja hier nur die Moderatoren des Marktes. Wir setzen nur so ein bisschen die Rahmenbedingungen und der Rest soll halt irgendwie in der Zivilgesellschaft und in den Marktmechanismen und in den zivilgesellschaftlichen Mechanismen von sich aus gehandelt werden. Und das ist ja exakt der Regierungsstil auch von Merkel eigentlich.
Also ich meine, noch was, ich habe mir den Übermedien-Podcast angehört, hier Holgi ruft an oder Holger ruft an. Das war mit Negemeyer und ging halt um diese Julian Reichelt-Geschichte jetzt. Und Negemeyer hat so angedeutet, so, naja, was man so hört, ist schon krass.
Was der Julian Reichelt macht.
Und was da in dieser Redaktion abgeht. Mhm. Und gang und gäbe ist. Und ich glaube, es ist mit der Macht ist es so, dass es ist halt, wenn man Macht einsetzt, das macht halt, das wirkt halt nicht. Außer bei Trump, der hat seine Macht sehr bewusst und sehr gezielt eingesetzt und sehr offensichtlich. Aber bei den meisten wirkt das halt nicht gut und darum zeigt man es halt nach außen nicht so. Aber ich glaube, der ist sich, also er wäre ein Idiot, wenn er, also vielleicht ist er ein Idiot, das will man. Das diese Pandemie hat mich gelehrt, glaube ich, dass mehr Leuten wirklich Volltrottel sind, als man.
Also Reichelt ist annimmt. Auf jeden Fall ein Megatrottel.
Aber ich glaube auch, also das ist, was du halt sagst mit diesem, dass die jetzt diese Durchseuchungsstrategie fahren oder sowas. Ja, vielleicht. Aber vielleicht sind es auch einfach Idioten. Und ich halte das für absolut nicht ausgeschlossen, dass Volker Bouffier ernsthaft der Überzeugung, also dass Armin Laschet diese Geschichte, die er da erzählt, bis zu einem gewissen Grad sogar selber glaubt. Weil ich sehe nicht, also ich habe gerade, als Politiker willst du es den Leuten recht machen. Und ich frage mich fast so ein bisschen wie, so du willst halt, du willst deinen Wählern, willst du was geben und darum lockerst du halt. Und ich glaube, wenn sich ein Armin Laschet bewusst wäre der Tatsache, dass er in 2 Monaten, auf jeden Fall noch lang vor den Bundestagswahlen, plötzlich mit gigantischen Todeszahlen zu kämpfen hat, die seiner Politik zu verdanken sind, dass er das nicht machen würde. Ich glaube, es ist einfach im Augenblick gerade, es ist halt dieses, was sind gerade die aktuellen Bedürfnisse sozusagen? Also die aktuellen Bedürfnisse sind so, da kommen immer irgendwelche, dass man halt so mitkriegt, dass die Leute würden gerne ins Café gehen. Ich würde gerne ins Café gehen. Und die Wirtschaft ruft an und sagt, aber wir wollen doch nicht
mehr arbeiten. Die Umfragewerte sind doch relativ eindeutig, dass die wenigsten mit den aktuellen Maßnahmen zufrieden sind. Oder
ja, ja.
Und dass mehr Leute sich wünschen, dass es härtere Maßnahmen gibt, als dass es laschere Maßnahmen gibt.
Ja, aber also zum einen glaube ich, was glaubt die allgemeine Bevölkerung und was glaubt die Armin Laschet erreichen will? Das ist natürlich eine Frage, weil mit irgendwelchen grünen Wählern braucht er eh nicht zu versuchen. Sondern der muss halt, der guckt halt, dass er halt ein bisschen so die etwas konservativeren SPDler abgräbt und natürlich, dass er bei der AfD abgräbt. So, das ist sein Zielpublikum, das glaube ich. Und das zweite ist, dass, ich meine, jemand, der exponentielles Wachstum nicht versteht, der versteht vielleicht auch sonst Statistik nicht sonderlich gut.
Und er kann nicht mal Balkendiagramme erkennen.
Und er kann nicht mal Balkendiagramme, aber er sieht halt im Fernsehen, dass da irgendwelche Leute irgendwo in Kassel auf die Straße gehen und er sieht halt keine, die dafür auf die Straße gehen, dass man mehr zu Hause bleibt und er ist nicht in der Lage, das zusammenzukriegen und darum darum sagt er, oh, da sind ja ganz viele Leute, die wollen, dass das, dann mache ich halt auf.
Also ich glaube schon, du hast schon recht, insofern, dass die wirklich tatsächlich nicht kognitiv in der Lage sind, also selbst nach einem Jahr Pandemie kognitiv nicht in der Lage sind, zu verstehen, was da ist. Weil das sieht man auch an den Handlungen. Ne? Also jetzt hat, was war das jetzt irgendwie, in bestimmten Kreisen da in Brandenburg oder so, oder in Frankfurt am Main war das, glaube ich, wo sie gesagt haben, wo sie jetzt halt schon bestimmte Cluster einfach aus der Inzidenz rausrechnen, um halt nicht auf die 100 zu kommen.
Frankfurt oder, und dann denke ich mir halt so,
ja gut, ich verstehe die Intention auf der untersten Ebene, ja, zu sagen, okay, wir haben keinen Bock auf Lockdown und deswegen fälschen wir unsere Inzidenzzahlen, ne, oder tricksen wir mit den Inzidenzzahlen, sagen wir es mal so.
Ja.
Auf der anderen Seite, das bringt dir doch höchstens 3 Tage. Ja. Also, egal wie du mit den Zahlen rumtrickst, es wird dir.
Ja, aber dann brauchst du wieder.
Höchstens 3 Tage.
Da muss man sich halt neue Trickserei ausdenken.
Ich glaube
tatsächlich, die Leute sind nicht die. Ich meine, das.
Die verstehen, ich glaube, du hast schon, also das wollte ich ja, ich wollte ja den Punkt machen, dass du recht hast. Ich glaube, sie verstehen immer noch nicht, was exponentielles Wachstum ist und wie es funktioniert. Das verstehen die nicht. Ja. Und, ja, und das ist halt, und das ist wirklich fucking tragisch, aber es ist halt, da ist sicherlich was dran. Aber ich wollte mal noch eine andere Theorie reinbringen, und zwar,
dass wir von Ex-Menschen regiert werden.
Nee, der Punkt ist ja, die Pandemie selbst, das ist erstmal eine, sag ich mal, das Narrativ jedenfalls ist allgemein so, man kann darüber streiten, ob das wirklich so ist, aber es ist auf jeden Fall eine Naturkatastrophe, wird als Naturkatastrophe wahrgenommen, ja. Mhm. Das heißt also erst einmal, sind alle Leute, die an Corona sterben, das sind jetzt erstmal tragische Unglücke einer Naturkatastrophe, ja.
Ja.
Und da sind jetzt erstmal die Politiker, das sind wir doch jetzt nicht schuld, das ist doch jetzt hier die Pandemie und ja, also die kamen aus China.
Das ist
und
das Trolley-Problem.
Ja, genau, das wollte ich sagen, exakt, das ist das Trolley-Problem, ja. Und das heißt mit anderen Worten, wir haben diesen Zug und der rollt hier auf, keine Ahnung, einer knappen Million Menschen drauf zu, ja, und die Politiker stehen eben an der Weiche, ja, und wenn sie den Zug aber einfach weiterrollen lassen, dann ist halt einfach ist halt ein tragisches Zugunglück so. Aber was sollten wir denn machen? Wir hätten natürlich diese Weiche umstellen können, aber da standen halt auch 3-4 Menschen. Ja, da standen halt irgendwie die Bildung. Und
die Wirtschaft.
Die Wirtschaft und was weiß ich, ja. Irgendwie, und dann sagen sie halt so, ja, also,
Und das
hat man am besten jetzt irgendwie bei Jens Spahns Aussetzen von AstraZeneca gemerkt. Ja, das war das eigentlich das Idealbeispiel, weil im Endeffekt war es halt so, dass sozusagen diese keine Ahnung 7 Leute, die dort an dieser Thrombose von irgendwie 1,6 Millionen, die an Thrombose gestorben sind, wenn er sozusagen einfach AstraZeneca weiter verimpft, dann sind sozusagen diese Leute, die daran sterben, sind dann halt direkt ihm zuzurechnen, ja, weil er sozusagen die Weiche gestellt hat, indem die Impfung verabreicht wurde. Aber die Leute, die jetzt alle gestorben sind, weil jetzt 2 Wochen sozusagen Impfverzug dadurch jetzt entstanden ist, ja, diese wahrscheinlich viel, viel mehr, also wahrscheinlich irgendwie Hunderte von Leuten, vielleicht Tausende, die jetzt dadurch sterben, die gehen ja nicht auf seine Kosten, ja. Die sind zwar auch genauso.
Das sind tragische Opfer.
Aber das sind halt tragische Corona-Opfer. Und dieser, es gibt ja tatsächlich auch so einen Begriff in der Psychologie dafür, das heißt Omission Bias, also der Bias, dass halt sozusagen das Unterlassen einer Handlung weniger Verantwortung du für das Unterlassen einer Handlung weniger Verantwortung trägst als für das Tun einer Handlung, ja. Das ist halt, glaube ich, da ganz, ganz relevant auf jeden Fall nochmal. Und zwar ja, in der gesamten Corona-Politik. So.
Aber auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Also zum Beispiel dieses, wenn du dich nicht impfen lässt, dann ist das deine Sache. Da kann dir niemand einen Vorwurf daraus machen. Wohingegen eben 3,5 Corona-Regeln zu brechen, was wahrscheinlich auf Dauer das Risiko, was wahrscheinlich ein deutlich geringeres Risiko ist, so irgendwie sich mit Freunden treffen oder sowas, das ist böse. Und eben, was du hier eben auch mit sich ins Flugzeug setzen, mit 300 potenziell anderen Infizierten und eine fröhliche Corona-Spreading-Party zu feiern, das ist okay, weil weiß ja nicht, was für ein hartes Leben die haben. Ich finde das auch gerade in Bezug auf, also das auf generell fast alle Corona-Maßnahmen, wie hypervorsichtig das angegangen wird, sozusagen jeder Kollateralschaden, der bei der Bekämpfung der Pandemie auftreten kann, während man die Pandemie im selben Atemzug gewähren lässt. Das ist echt krass. Und ich habe am Anfang, ich finde ja bei Impfungen, es ist halt die Masse, die gigantische Masse an Leuten, die Impfungen, die da vergeben werden. Das kriegt halt irgendwie jeder mal. Du machst halt jemanden, der vorher nicht krank war, der ist dann nachher vielleicht tot. So, das ist natürlich, also ich kann verstehen, ich möchte auch nicht der Mensch gewesen sein, auch wenn die Person dafür absolut nicht kann, die diese Impfung versetzt hat. Und also diese Nadel da reingedrückt hat. Und ich kann das schon nachvollziehen, aber es ist halt, wir wägen da so gigantisch viel ab bei jeder Maßnahme, die was helfen könnte, wird immer hoch und runter diskutiert, ob die nicht irgendwelche Seiteneffekte haben könnte und so weiter. Wohingegen den Status quo einfach dazulassen und einfach laufen zu lassen, was locker 100-mal so viele, 1000-mal so viele negative Auswirkungen hat. Das ist halt tragisch, das ist Schicksal.
Ja,
Schicksal. Genau.
Ja, und ich finde, wir müssen irgendwie einen Weg finden, wie wir tatsächlich, natürlich kann man auch nicht jetzt, sag ich mal, das Gegenteil ist jetzt genauso falsch zu sagen, irgendwie an jedem einzelnen Corona-Toten ist jetzt irgendwie, ist jetzt die Politik schuld, ne? Aber sie ist halt auch nicht schuld, ja? Das ist halt der Punkt. Also es ist halt, die Politik muss irgendwie verantwortlich gemacht werden für, also ich meine jetzt einfach diese Situation, in der wir jetzt gerade sind, ja, im Endeffekt, ja. Vor wann hatten wir die vorherige Ministerpräsidentenkonferenz, die war 2 Wochen oder 3 Wochen vorher.
Ich habe keine Ahnung,
ja. Da war ja schon klar, da waren wir schon im Steigen, ja, da war schon das exponentielle Wachstum, war da schon am Start, ja, und trotzdem haben sie die Öffnungen beschlossen. Mhm. Und jetzt, wo wir halt schon mitten in der Mega, schon sozusagen in der Hockeystick, im Hockeystick-Bereich schon sind, ja.
Wir sind jetzt da ungefähr, wo wir zu den schlimmsten Zeiten im Dezember waren. Bloß halt deutlich höher, auf deutlich höherem Niveau.
Ja. Selbst dort schaffen sie es nicht, Maßnahmen zu beschließen. Und das heißt mit anderen Worten, also ich denke, was jetzt passiert, natürlich, das geht auf deren Konto. Das ist, ja. Dafür sind die verantwortlich. Das ist ihre Verantwortlichkeit. Und ich finde, da müssen wir auch irgendwann Schluss sein mit irgendwie Goodwill und so weiter und so fort. Ja, wir haben alle ein schwieriges Leben und das sind schwierige Entscheidungen. Nee, fuck you, Bullshit. Das sind eure Toten. Fucking, ja. Nochmal. Das sind eure fucking Toten. Und ich möchte gerne, also ich möchte wirklich Armin Laschet, ich möchte den im Knast sehen. Ich möchte den fucking Arschloch.
Ich frage mich auch, ob man da nicht sehen. Ob man nicht eine Strafanzeige stellen sollte. Ja. Weil ich glaube nicht, dass das irgendeine Aussicht hätte. Ich glaube, du würdest ausgelacht werden. Klar, ist bloß, weil man ein paar Leute sterben lässt, die vielleicht teilweise irgendwann mal eh gestorben wären. Ich meine, schon allein diese ganze Argumentation, ich meine, das hat man ja ständig, dass irgendjemand, was hatten die denn für Vorerkrankungen? So. Da schummelt aber jemand, die sind ja gar nicht wirklich gestorben, die hatten ja Vorerkrankungen. Und wenn man Vorerkrankungen hat, dann war es ja gar kein echter Tod. Dann war es ja Tod von jemandem mit Vorerkrankungen, der eh gestorben wäre. Und das ist so ein komplettes, das ist jeder einzelne, irgendeine Uniklinik in Rostock hat jetzt die Impfung eingestellt, oder irgendeine Klinik in Rostock, weil eine Geimpfte 14 Tage nach der Impfung gestorben ist. Man weiß nicht mal, ob irgendein Zusammenhang besteht. Also bisher gibt es nicht mal einen Hinweis auf einen Zusammenhang zwischen die Impfung und dem Todesfall. Aber weil halt, man hat ein paar tausend Leute geimpft, jetzt ist jemand davon gestorben.
Wie alt war die?
Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Und darum wird jetzt das Impfen eingestellt. Und wohingegen bei jedem, wo jede offizielle, selbst die, auch Medien mittlerweile schreiben, mit oder an oder mit Corona gestorben. So, weil wahrscheinlich eigentlich eingeliefert worden, intubiert, wahrscheinlich einem eingewachsenen Zehennagel dann doch verendet, ganz tragisch, während man schon auf dem Weg der, während man die, sich eigentlich Urlaub gemacht hat.
Ja, ich finde das auch so krass, das ist ja so ein Kotau vor diesen ganzen Corona-Leugnern, dieses mit und an, ne, dass sie das auch überall benutzen. Und ich finde aber, dann sollte man das auch konsequent machen, ne? Dann sollte man auch wirklich sehr, sehr pingelig sein bei diesen ganzen Toten überhaupt insgesamt. Also zum Beispiel, ne, irgendwie Erster Weltkrieg. Wie viele Leute sind im Ersten Weltkrieg gestorben, ne?
Ja, mit oder an Erster
Weltkrieg. Genau, mit oder an Erster Weltkrieg. So, ich meine, da ist dann vielleicht jemand gestorben, ja, aber der ist dann vielleicht an Tuberkulose gestorben, nur weil er im Schützengraben lag, ja, irgendwie.
Ja, ja, klar.
Das ist ja jetzt plötzlich ein Weltkriegstoter oder was, ja? Also, what the fuck? Ich meine, was ist das für eine Scheiße, so? Also,
ja, vor allen Dingen, wo jeder, der irgendwie mal schon mal von der Impfung gehört hat und danach gestorben ist, natürlich an irgendwelchen Impfkomplikationen gestorben ist.
Ja.
Also, das ist halt so, ja, das ist.
Also, mit dem sogenannten Impfdesaster muss ich ja sagen, da haben wir jetzt auch gar nicht so viel drüber geredet bisher in dem Podcast, glaube ich. Aber da kann ich halt auch nicht so ganz in die Empörung mit einsteigen. Also ich denke schon, dass dort Fehler gemacht worden sind bei der Bestellung und dass man da definitiv anders hätte vorgehen können. Aber wenn ich mir anschaue, die Länder, die halt momentan bei der Impfung halt wirklich gut abschneiden, wie die USA und England und Israel und so weiter und so fort, dann haben die eins gemeinsam. Sie haben eine extrem egoistische, nationalistische Strategie, was die Impfung angeht. Und jetzt ist halt auch rausgekommen, dass tatsächlich AstraZeneca Vorzugsdeals mit der britischen Regierung gemacht hat.
Ja, ja. Aber wir haben, ich meine, wir haben, wie viele Dosen haben wir rumliegen? Wir haben ein Drittel der Impfdosen, die wir besitzen, haben wir noch nicht verimpft. Und sie steigen. Ich
habe da unterschiedliche Zahlen gehört.
Wir haben irgendwie 3 Millionen Impfdosen, die nicht verimpft worden sind. Und die wachsen jeden Tag.
Nee, das habe ich aber anders gehört. Also ich habe eigentlich gehört, dass wir ziemlich gut darin sind, alles zu verimpfen, was wir haben. Und dass tatsächlich die Impfzentren auf dem Trocknen sitzen.
Ja, vielleicht kriegen die es nicht ausgeliefert. Was weiß ich denn?
Nee, die sitzen wirklich auf dem Trockner. Die sagen, sie haben keinen
Impfstoff. Ja, ja, vielleicht kriegen die das nicht ausgeliefert, sage ich ja. Aber es ist halt, ich weiß nicht, was du da, also das Einzige, was ich halt höre, ist, dass wir im Augenblick irgendwie knapp 3 Millionen Dosen rumliegen haben, die einfach gerade.
Okay, dann höre ich was anderes. Also ich höre, dass wir eigentlich so gut wie alles verimpfen, was wir kriegen, außer halt so ein bisschen, was wir zurücklegen für die zweite Dosis. Ne? Also wir legen auch nicht alles zurück, also nicht, wir halbieren das nicht, sondern irgendwie zwischen 10% und 30% werden halt zurückgelegt von den Bundesländern für die zweite Dosis, für den zweiten Shot, aber
macht das Sinn?
Ja, so ein bisschen was zurücklegen halte ich schon für sinnvoll, aber nicht alles, aber.
Ich hoffe mal, dass sich da jemand, der das mathematisch ein bisschen besser durchrechnen kann als ich. Aber
der Punkt ist, was ich sagen will, ich glaube, die unterschiedlichen Fortschritte lassen sich besser erklären durch wirklich egoistischen Nationalismus als durch Organisation und Bestellung. Und nun kann man aber auch sagen, also es ist jetzt komplex, ne, weil der Punkt ist natürlich, das finde ich auch so lustig, dass die EU sich halt schon darauf verlassen hat, dass sozusagen der Impfstoff auf dem freien Markt entsprechend sozusagen nach normalen freien Marktregeln irgendwie verdaddelt wird, während die größten Proponents von the freien Markt, nämlich die USA und Großbritannien, die haben halt einfach, die scheißen dann halt einfach drauf. Die sagen so, ja, fuck you, freier Markt. Nee, wir machen Exklusivdeals mit unseren Firmen. Wir setzen ihnen die Pistole auf die Brust und sagen, pass mal auf, alles, was du hier produzierst, geht ans Inland und ansonsten ist halt alles für'n Arsch. Und wenn da irgendwas raus, wenn da auch nur irgendein Impftropfen raus liegt, dann seid ihr dran. Ja, also das heißt, also während Großbritannien und USA halt sozusagen immer vom Markt reden, aber im Zweifelsfall den halt auch einfach mal über den Jordan springen lassen, wenn es ihnen halt nützt, ja, ist die EU ein echter Believer. Ich glaube, das ist natürlich total naiv und das ist natürlich auch eine falsche Taktik gewesen. Ich bin aber trotzdem nicht dafür, dass man jetzt irgendwie den nacheifert und sagt, wir machen jetzt einen Impfnationalismus. Jedenfalls nicht einfach so, sondern ich denke, was man definitiv hätte von Anfang an machen müssen, wäre die Hersteller auf die freie Lizenzierung der Impfstoffe zu drängen. Wenigstens einen davon. Und ich glaube, dafür gibt es auch eine ganze Menge Gründe. Und diese ganzen Argumente, die da immer vorgeschoben werden mit, ja, aber es ist doch so wahnsinnig kompliziert, das zu produzieren, das kriegen doch die armen Länder dieser Welt gar nicht hin. Ich halte das für, ehrlich gesagt,
für Bullshit. Ich glaube, AstraZeneca ist ein relativ billiger, simpler Stoff.
Und ich glaube, genau, AstraZeneca, das würden die, glaube ich, auch alle hinkriegen. Und ich glaube, und AstraZeneca wurde ja größtenteils in Oxford an der Universität entwickelt. Und die haben ja auch gesagt, und die wollten das ja ursprünglich auch als freien Impfstoff machen. Und die Bill Gates Foundation oder die Bill und Melinda Gates Foundation hat die dann halt in den Deal mit AstraZeneca gezwungen. Und nicht gezwungen, sondern reingeredet. Und ja, der moderne Impfstoff ist praktisch zu 100% aus öffentlichen Geldern finanziert worden. Also da ist alles daran, ja, also von der Entwicklung über die Tests, über alles, ist im Endeffekt über öffentliche Gelder passiert. Aber trotzdem verdient das Unternehmen Moderna jetzt einfach Milliarden damit. BioNTech ist die Sache so.
Du bist ja oft in der Forschung, dass von irgendwelchen öffentlichen Einrichtungen finanziert wird, die ganze gerade Grundlagenforschung macht ja
eigentlich aber bei
kein privates Unternehmen.
Aber praktisch alles komplett finanziert. Und
irgendjemand hat ja mal ausgerechnet, wie viel am iPhone eigentlich mit öffentlichen.
Ja, das war Mariana Mazzucato, sehr schönes Buch, The Entrepreneurial State. Und da drüsselt sie im Endeffekt für 12 Schlüsseltechnologien des iPhones auf, dass sie im Endeffekt allesamt von öffentlichen Geldern in öffentlichen Forschungsprojekten entwickelt worden sind. Und im Endeffekt Apple nur der Geniestreich gelungen ist, diese ganzen Dinge dann in ein Produkt zu gießen.
Ja.
Und dann halt das ganze Geld damit machen. Also diese.
Was jetzt auch, ich weiß nicht, also das ist keine Ahnung, ist. Ich meine, bei Open Source ist es ja zum Beispiel, ich entwickle den ganzen Tag auf der Basis von Open Source Software irgendwelche proprietäre Software, die dann, der ich meinen Lebensunterhalt verdiene, während die Open Source Entwickler, diese Projekte maintain, teilweise arbeiten die natürlich bei großen Firmen und werden fürstlich bezahlt, aber teilweise sind das auch irgendwelche armen Schweine, die sich halt von irgendwelchen Spenden finanzieren oder sowas. Das ist keine Ahnung, ich sehe, also was ich sagen will, ist, ich sehe das nicht prinzipiell als hyperböse gleich oder sowas, aber es ist definitiv
bemerkenswert. Ja, es ist halt nicht, ich will gar nicht sagen böse, sondern es sind halt die Strukturen, die wir geschaffen haben, und diese Strukturen sind halt nicht gerecht. Vor allem, wenn wir angucken, dass halt momentan tatsächlich fast ausschließlich die erste Welt geimpft wird und der gesamte globale Süden und alle Länder, die halt irgendwie etc., die werden wahrscheinlich erst nächstes Jahr geimpft, ja.
Wenn überhaupt.
Wenn, ja, die werden schon irgendwann geimpft werden, aber das, es geht halt wirklich erst einmal irgendwie, der Westen hat sich da jetzt einfach mal irgendwie vorgedrängelt und macht das jetzt. Und das ist halt einfach ungerecht und das müsste nicht so sein. Und die Strukturen, die wir haben, die sind ungerecht und die müssten nicht so sein. Und das kann man sich schon mal vergegenwärtigen. Und dann muss man nicht einfach sagen, ja, das sind jetzt einfach alle böse oder das sind jetzt böse Menschen oder so etwas. Darum geht's ja gar nicht, ne? Ich glaube, wir müssen insgesamt weniger von diesem Narrativ, dass das Böse von bösen Menschen kommt, irgendwie.
Nee, das so war es ja gar nicht gemeint. Ja. Ich bin mir übrigens gar nicht so sicher, ob das nicht, du sagst immer, das müsste nicht so sein, dass das so ungerecht ist. Ich frage mich, ob das tatsächlich so ist. Also es heißt natürlich nicht, dass ich das will, dass es so ungerecht ist. Aber dieses, ich meine, diese Gravitation, also ich meine, mit Geld kommt Macht. Das hatten wir ja schon gerade schon mal so ein bisschen. Diese Machtposition, und eine Machtposition führt dazu, dass man sie ausnutzt. Und das führt dann, glaube ich, das ist der Grund, warum Reiche immer reicher werden, weil halt, wenn du reich bist, dann ist es relativ leicht, dir noch mehr Reichtum ranzuschaffen. Wohingegen, wenn du arm bist, dann ist das nicht leicht. Und das muss man bekämpfen, ohne Frage. Aber ich frage mich, ob es verhinderbar ist. Ich bezweifle das ein bisschen.
Nö, natürlich nicht. Also das ist ja sogar wechselseitig, ne? Also mit Geld kommt Macht, mit Macht kommt Geld. Genau. Ne? Und das ist halt relativ frei ineinander konvertierbar. Und natürlich entstehen solche Strukturen und solche selbstverstärkenden Effekte, die dann halt zu extremer Ungleichheit kommen. Ne? Aber natürlich, da würde ich dir zustimmen, das ist erstmal ein Naturgesetz, dass halt in jedem System irgendwann sich Akkumulationseffekte einsetzen. Das heißt aber nicht, dass man trotzdem dann halt politisch dafür kämpfen muss, entsprechende Mechanismen einzuführen, die das ändern, also die dagegen anarbeiten, die halt umverteilen, die halt Macht wieder nehmen, die Macht aufteilen, die Macht zersplittern, die Wohlstand verteilen, die und so weiter und so fort. Im Gegenteil, also ich glaube, gerade weil das halt einfach so, weil das halt passiert, muss man da halt gegensteuern, sonst wird das ganze System auch selbst komplett instabil sogar. Ne? Also ich meine, du kannst ja die Ungleichheit auch nur bis zu einem bestimmten Punkt vorantreiben, bis einfach auch alles kippt und dann hast du halt Revolution und dann hast du dann einfach mal 100 Tage Blut, das dann durch die Straßen fließt.
Na, nicht nur das, ich meine, wir sind ja jetzt in der Situation so ein Stück weit schon, dass die Reichen halt so viel Geld haben, dass Millionen in Jack Dorseys ersten Tweet investieren, in Anführungsstrichen, weil sie sonst nicht wissen sollen, wohin mit ihrem Geld, wohingegen andere Leute verhungern. Und ich meine, es gibt einfach, das ist ja der Grund, warum einige Sachen so komplett überbewertet sind und viele Firmen und bestimmte Investitionen, ist ja darum, dass es einfach nichts anderes gibt, in das du investieren könntest. Und warum gibt's nichts anderes, in das du investieren könntest? Weil die Leute, die Ideen haben könnten, in die man vielleicht investieren könnte, weil die einfach nicht das Geld haben, überhaupt irgendwas zu bewegen. Und wenn du eine ausgeglichenere Gesellschaft hättest, dann gäbe es auch mehr, worin du investieren. Du hättest vielleicht nicht so viel Geld zum Investieren, aber wenigstens gäbe es vielleicht mehr Möglichkeiten, das Geld zu investieren.
Du meinst die Ungleichheit führt jetzt schon zu einem mangelnden Innovations...
Zum einen zu einem mangelnden Innovationstrieb, aber zum anderen halt auch ganz klar, glaube ich, dazu, dass du musst ja auch, jemand muss ja auch deine Produkte kaufen, deine innovativen Produkte. Und wenn die Leute kein Geld haben, deine innovativen Produkte zu kaufen, dann kann man mit ihnen kein Geld verdienen, dann kann man sie auch nicht entwickeln.
Weil innovative Produkt as in Jack Dorseys erster Tweet.
Nee, das ist dann die Ausgleichsbewegung halt. Ist das, was ich...
Ja, ich weiß. Also es ist, also hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal ja schon drüber geredet. Also dass diese vielen... Also ich finde, das ist auf jeden Fall ein Symptom. Ne?
Ich glaube, die Hälfte der Amerikaner ist ein schlimmeres Ereignis von der Privatinsolvenz entfernt. Also wenn die einmal schlimmer krank werden, wenn denen einmal irgendwie das Auto kaputt geht, wenn das das sind Leute, die zwei, drei Jobs haben und trotzdem mit Mühe und Not überlebensfähig sind. Und ja, den kannst du ein Smartphone verkaufen. Und
die haben meistens auch schon extrem viel Schulden. Das ist ja der...
Die haben, ja, also den kannst du halt irgendwie Kleinkram verkaufen. Aber so halt irgendwie mit einem Medizin-Startup brauchst du da nicht zu kommen, was teure Medizin verkauft oder sowas, weil dafür haben sie eh kein Geld. Hm. Und ich glaube, dass wir schon an dem Punkt sind, wo die Ungleichverteilung so groß ist, dass auch für die Reichen sehr, sehr viel verloren geht, weil halt bestimmte Sachen, die auch ihr Leben besser machen werden, einfach nie entwickelt werden, weil von den paar Millionären, die sind dann halt auch nicht bereit, so viel auszugeben dafür, dass sich das lohnen würde.
Und sie müssen ihre Mauern immer höher bauen.
Eben, und den Graben drumherum. Ja, das ist natürlich dann auch das nächste Problem, dass du dich selber irgendwann ab einem gewissen Punkt selber unfreier machst, weil du halt dich auch nicht mehr bewegen kannst. Weil die Gefahr halt von einem wütenden Mob abgestochen zu werden zu hoch ist. Aber ja, also das ist, keine Ahnung. Ja, und ich frage mich, also das ist ja auch hier gerade so dieses Ausmaß an Korruption, was ja jetzt auch in den letzten Wochen so hochgekocht ist. Bisher sind es tatsächlich ausschließlich CDU und CSU, oder?
Ja. Das Letzte, was ich gelesen habe, war Gauweiler hat...
Der schon wieder?
Ja.
Den gibt's noch.
Der hat irgendwie 11 Millionen Berater, für 11 Millionen Euro Beraterverträge mit August von Fink gehabt. Also den Gründer von Mövenpick, der ja auch so ein bisschen rechtsradikal unterwegs ist.
Herzlichen Glückwunsch.
Und ich glaube, der ist ja auch...
Gauweiler war ja auch nie...
Und das ist ja auch so ein AfD-Heini, ne? Irgendwie der...
Gauweiler?
Nein, der
von Fink. Achso, der Mövenpick, ja, das
der kann sein. Von Fink. Es ist, man weiß es gar nicht mehr so richtig. Also, man hat wirklich das Gefühl mittlerweile, dass es so irgendwie diese ganze politische System ist nicht nur einfach so ein, es ist so ein bisschen so, Corona ist so ein bisschen wie dass man so einen großen Stein wegrollt und darunter ist halt einfach nur so ein ekelhaftes Getriebe von so Asseln. Das ist irgendwie so ein, es ist einfach total rotten, ja. Irgendwie, man hat das Gefühl, zum ersten Mal zu sehen, was da eigentlich läuft, irgendwie in diesem System. Und da läuft außer selbst gefeierte Inkompetenz und galoppierende Korruption läuft da nicht viel. Es ist wirklich komplett failed. Das System ist komplett failed. Ich habe wirklich das Gefühl, dass es wirklich komplett im Arsch ist. Also dass Deutschland so richtig, richtig tiefe, und das ist irgendwie es hört sich so komisch, so leer an, wenn ich das sage, weil wir das schon so häufig auch schon irgendwie festgestellt haben an verschiedenen Ebenen, aber das Maß an Intensität, wie ich momentan fühle, dass Deutschland institutionell verrottet ist. Mhm.
Ich glaube, das ist mehr als nur institutionell. Mir ist das immer in den USA aufgefallen, in welchem erbärmlichen Zustand die Infrastruktur da ist. Und im Vergleich dazu wirkt die deutsche Infrastruktur noch relativ gut. Aber ich glaube, die Infrastruktur hier ist bei weitem nicht so gut, wie sie vielleicht scheint. Ich glaube, da ist auch schon sehr, 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 sehr viel zu lange, selbst in die heiligen Straßen. Aber ansonsten, ich meine, ins Internet ist sowieso nichts investiert worden, das wissen wir. Und in solche Systeme. Aber dass wir auch das Schienensystem und sowas, so diese ganze Infrastruktur, die ist auch, glaube ich, zu einem sehr, sehr großen Teil einfach schon sehr, sehr alt und sehr, sehr durch. Und ich glaube, dieser Aufstieg von der asiatischen Länder liegt an sehr, sehr vielen Dingen, aber auch ein Stück weit daran, dass der Westen halt so durchkorrumpiert ist. Ja. Und einfach, dass der eine der Stärkere ist und der andere der Schwächere ist, hat ja gar nicht so wahnsinnig viel damit zu tun, dass der eine tatsächlich stärker ist, sondern dass der eine andere einfach alt und siech ist. Und vielleicht sind wir die Alten und Siechen.
Ja, und dann ist natürlich, du hast natürlich dann auch noch so eine andere Demografie, also junge Leute in den asiatischen Ländern, die halt sag ich mal, auch ja anders mit so Zukunftsthemen umgehen, ne, die halt irgendwie viel affirmativer sind gegenüber der Zukunft und die sowieso natürlich auch jetzt ihr ganzes Leben nichts anderes kennengelernt haben als halt einen permanenten Aufstieg, ein Wachstum, an Zuwachs, an Wohlstand, während wir halt, also unsere Generation ist ja die erste eigentlich, die halt zumindest kein Wachstum mitgekriegt haben, ne? Also wir sind sozusagen so die Stagnationsgeneration.
Was wir im Großen und Ganzen. Ich weiß ja tatsächlich nicht, ob das so stimmt.
Würde ich schon sagen. Also die Generation vor uns, die ist halt die, also so die.
Also wir haben schon auch durchaus noch einen Anstieg erlebt.
Die Generation X, die hat halt noch so richtig, also wir sind ja nicht mehr ganz Generation X, wir sind ja schon so irgendwo zwischen, jemand hat es mal so Xennials genannt, was wir so sind. Ne? Also so zwischen den Generation X und Millennials. Mhm. Ja, jedenfalls, aber als Generation X hat man halt noch irgendwie, hat man halt so die gesamten 70er und 80er noch irgendwie so mehr oder weniger mitbekommen. Und das war halt immer noch sozusagen so das letzte Ende vom Aufstieg. Und dann so ab den 90er Jahren, ne, wo wir halt so, wo unsere Erinnerung dann irgendwo so beginnt, so unsere politische Erinnerung, da war halt schon immer irgendwie, ne, also seit den 90ern reden wir über, ja, wo kriegen wir denn die Arbeitsplätze her, wie können wir Wachstum generieren, dies, das, so, ne, also.
Es war jetzt gerade die letzten Jahre war das ja nicht mehr das Problem. Also gerade in Deutschland war es ja, also zum Beispiel war das, also ich weiß noch, als meine Eltern in den 90ern, da warst du mit 40, warst du quasi nicht mehr, brauchst du gar nicht einen Job zu suchen. Das war vorbei, so nach dem Motto, das war, also nach einem neuen Job. Das sei froh, wenn du einen hast und die dich nicht rausschmeißen und durch jemand Jüngeres ersetzen. Das ist durch. Das ist, also es ist heute jedenfalls nicht mehr so ein Thema, wie es damals war. Und ich bin jetzt vielleicht sowieso in einer Branche, die gerade mal ganz gut nachgefragt ist, aber
ich glaube, du als Softwareentwickler bist du einfach raus, Max.
Ganz so einfach ist es auch nicht. Also klar, es gibt, also ich bin da schon privilegiert, ohne Frage. Aber ich glaube, es gibt halt mehr Bereiche, in denen, also es gibt diesen Fachkräftemangel, ich setze das mal in Anführungsstrichen, weil ganz so viel dran ist, glaube ich, auch nicht. Aber das ist nicht nur in den IT-Jobs, das sind auch sehr, 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 sehr viele andere Jobs. Da sind auch alle ein bisschen besser Qualifizierte. Und das war halt vor 20 Jahren auch was anderes. Da konntest du halt auch mit einer perfekten Qualifikation ab einem bestimmten Alter war einfach alles vorbei. Und insofern, also ich will das gar nicht nur alles schlecht reden. Ich glaube, es ist tatsächlich, ich glaube, in den USA ist es deutlich problematischer als hier. Wir sind noch nicht ganz da, aber ich will trotzdem nicht behaupten, dass alles rosig wäre, sondern ich glaube, dass die Tendenz, vielleicht nicht ganz in dem Ausschlag, in dem du es jetzt sagst, aber ich glaube, die Tendenz stimmt auf jeden Fall. So diese goldenen Wachstumsjahre, die sind vorbei. Und das Wachstum ist, wenn es noch da ist, dann deutlich gebremster.
Ja, und ich frage mich halt auch, inwiefern das halt auch so ein ideologisches Ding ist, weil wenn du dir die ganzen Wachstumsjahre mal anschaust, im Westen, ne, die goldene Zeit, ja, in den USA wird das immer ganz gerne so ab dem Ende des Bürgerkriegs bis 1970 ungefähr, also so ungefähr die 100 Jahre zwischen 1870 und 1970, ja.
Okay.
Wird das halt, das ist so in den USA mal so das Narrativ, wo halt so die großen Wachstumspotenziale da waren. Da hast du halt zumindest in bestimmten Bereichen hattest du halt vor allem auch eine extrem aktive Regierung, ja, die halt viel investiert hat. Hm. Ne? Und wenn du dir anschaust, und da hatten wir jetzt gerade schon die Mazzucato, ja, also die Mariana Mazzucato, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, so eine Ökonomin, die halt wirklich genau diesen Punkt halt ständig immer macht. Aber man muss ja gar nicht zu Mazzucato jetzt gehen, sondern man kann das ja schon am Internet sehen, ja, dass man das Internet als, sag ich mal, dieser Quell an unglaublicher Prosperität, den wir ja auch miterleben, ne, irgendwie, und wo wir auch so ein bisschen immer schon die Advokaten dafür waren. das war halt ein öffentliches Infrastrukturprojekt. Ja, das war halt damals die DARPA. Das kam aus dem Verteidigungsbudget im Endeffekt, das Internet zu bauen. Ja, und ich sehe das nicht mehr, dass das passiert. Also dass halt wirklich der Staat hingeht und sagt, hey, wir haben jetzt hier irgendwie die krassen Projekte. Und wir schmeißen da jetzt einfach mal Geld drauf. Und
na doch, das passiert schon. Also das ist so der Large Hadron Collider zum Beispiel.
Das ist jetzt auch schon ein bisschen her, ne?
Naja, aber das ist nach wie vor die teuerste Maschine, die die Menschheit jemals gebaut hat. Also das ist schon, also der wird auch noch einige Jahrzehnte, vielleicht sogar auf jeden Fall Jahre, wird der noch Ergebnisse abliefern und sowas und Forschung und so. Also
das Einzige, was der bisher wirklich als Ergebnis herausgebracht hat, war das Higgs-Bosom.
Das Einzige.
Ja, also es war gab halt...
War ein ziemlicher Durchbruch.
Es war halt, das Higgs-Bosom war halt vorher theoretisch hergeleitet worden und dann haben sie es halt nachgewiesen.
Genau, und dann nachgewiesen, gell.
Und der Punkt ist aber, dass halt im Vorfeld des Large Hadron Colliders wirklich unglaublich, also es wurden etliche Hunderte von Papern geschrieben, was dieser Large Hadron Collider alles an krassen Dingen herausfinden könnte. Und von all diesen Dingen ist halt nichts herausgefunden worden, außer das Higgs-Bosom.
Das ändert nichts an dem Kostenpunkt. Das war ja eigentlich unser, der eigentliche. Ich will ja das gar nicht.
Ja,
ich glaube, in der Tendenz hast du tatsächlich. Ich finde es auch gerade jetzt in dieser Krise, finde ich, in dieser Pandemie, finde ich es irre, wie kleinkariert da doch an einigen Stellen merkwürdig Geld gespart wird. Also ich finde das zum Beispiel, dass die Testkapazitäten offensichtlich ab einem gewissen Punkt nicht mehr voll genutzt worden sind, um PCR-Tests zu machen, was ich nur mit Geldknauserigkeit mir erklären kann. Also dass halt die Zahlen gestiegen sind, aber trotzdem die Bedingungen, unter denen man an einen Test kommt, immer weiter verschärft sind. Und dann war es ja irgendwann zwischendurch, ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist, aber dass man nur noch mit starken Corona-Symptomen überhaupt getestet wird, wo ja vorher die starke Ansage war,
Corona-Symptome plus Kontakt zu einem nachweislich
Erkrankten. Ach so, genau.
Ne? Also.
Also hast ein Symptom freien dazwischen oder schon, kannst du sicher sein, dass du diese ganze Kette nicht mehr nachverfolgst. Ja. Kann entweder passieren, weil du nicht möchtest, dass die wahren Zahlen rauskommen, oder halt einfach Geiz und im Zweifelsfall vielleicht eine Kombination aus.
Und dann hattest du halt irgendwie die Hälfte der Testkapazitäten ungenutzt und so ein Scheiß, ne?
Also genau. Mitten in den schlimmsten Phasen.
Also es ist halt natürlich so, was ich halt verstehen kann, ist, für jede Form, also im Endeffekt musst du ja jedes Mal das Testregime ändern, wenn du die Testkapazitäten anpassen möchtest, ne? Also wenn du halt mehr testen möchtest, musst du das Testregime anpassen. Wenn das Testregime anpasst, dann verändert sich natürlich die ganze Inzidenz. Und dann kannst du erstmal 2 Wochen lang die Zahlen wegschmeißen, die du generierst, weil du halt einfach keine Vergleichswerte hast. Und weißt du gar nicht, wo du bist. Also du hast erstmal bei jedem Anpassung des Testregimes hast du mal 2 Wochen Desorientierung. Was halt schon mal irgendwie doof ist. Also es ist halt nicht ganz so einfach.
Aber wenn du dann mitten in der Pandemie noch hingehst und auch sagst, und jetzt machen wir die Testbedingungen so, dass wir nur noch wirklich Fälle, bei denen es eigentlich schon klar ist, dass sie es haben, testen, dann machst du genau das auch kaputt.
Also wo ich dir recht gebe, ich kritisiere das auch. Nur ich glaube, der Kritikpunkt wäre eher gewesen damals, als sag ich mal, wo sie das Testregime halt verschärft haben, ja, das war der Fehler. Anstatt das Testregime zu verschärfen, hätte man halt die Testkapazitäten ausbauen müssen damals.
Das hätte man überhaupt machen. Ich meine, das ist so irre. Wir haben diese Testkapazitäten. Am Anfang waren die nicht da, dann sind die am Anfang erstmal gigantisch gewachsen. Und dann irgendwann hat es dann einfach stagniert. Dann war die Definition, und egal wie die Zahlen weiter hochgegangen sind, das wird jetzt nicht, und ich habe auch das Gefühl, das wird auch jetzt gar nicht weiter ausgebaut. Das ist jetzt halt auf so einem Niveau und das
ist ja. Es ist auch ganz oft so, irgendwie, ich habe das Gefühl, dass die Politiker auch ganz oft so in so Medienzyklen, so Medienwellenzyklen dann irgendwie agieren. Ja, irgendwie, dann wird das plötzlich so hochgekocht, oh, wir haben zu wenig Tests. wir haben zu wenig Tests, und dann sind dann plötzlich Politiker, sind dann alle am Organisieren und machen sie Tests und so, und dann gibt's diese Tests, ja, und dann verschiebt sich die Aufmerksamkeit zu irgendeinem anderen Thema und dann wird sich da nicht mehr drum gekümmert. So, ja, sowieso wie bei der Corona-Warn-App, ja, irgendwie Corona-Warn-App, Corona-Warn-App, alles klar, wir machen die Corona-Warn-App, und dann wird das halt alles gemacht irgendwie, und kaum ist die Corona-Warn-App einmal released, zack, ad acta gelegt, niemand kümmert sich mehr drum. Irgendwie.
Das ist bei Apps immer so. Das ist bis auf wenige Ausnahmen bei Apps immer so. Ja. Sobald die released sind, kümmert sich keine Sau mehr.
Aber ich habe das bei vielen Themen das Gefühl. Also es wird halt immer nur so auf so Schlagzeilen reagiert, ja. Und
ja, vor allem denkt ja,
es wird nicht ein eigenes proaktives Konzept erarbeitet, wie man die Pandemie bekämpfen will, sondern man sagt irgendwie, oh Gott, die Bild-Zeitung hat wieder gesagt, das X, wir müssen sofort in X investieren.
Aber dann scheinen das auch alle zu machen. Also ich glaube, da ist dann auch halt, ich meine, diese Ministerien, die haben ja riesige Apparate mit unfassbar vielen Leuten hinter sich. Und da würde man ja sagen, naja, okay, dann kann man da mal 20 Leute dran halten, dass die sich um nichts weiter kümmern, als dass es mit der Corona-App weitergeht. Aber offensichtlich passiert das nicht.
Ja.
Oder dass man 100 Leute draufsetzt, dass die Testkapazitäten nicht
erweitert werden. Ein fucking Mensch, der sich um die Corona-App kümmert, das würde doch schon reichen, weil der muss doch nur irgendwie ständig bei Telekom und bei SAP anrufen und die halt irgendwie antreiben.
Der muss ja auf Hotline durchkommen.
Ich finde, der hat auch eine Durchwahl verdient. Also,
ich weiß nicht, ob die Telekom so denkt. Das kostet nochmal extra.
Also meine Nummer ist 0800. Die erreichen mich über 0800.
Ja, genau. Da muss man seine Festnetznummer angeben, wenn man. Das ist. Also da sollten ja eigentlich die Kapazitäten für da sein, aber wahrscheinlich sind dann die Leute, die diese entsprechenden Abteilungen leiten, in den entsprechenden Ministerien, die sind wahrscheinlich dann auch so darauf ausgerichtet, sich immer danach zu richten, was der Minister gerade oder die Ministerin gerade wieder verbockt oder verbaut, und das dann quasi zu unterstützen, sodass die dann alle in dieselbe Richtung. Ich kann es mir nicht anders erklären. Ich finde das ja auch so. Ich fand das ja schon bei der Trump-Regierung, fand ich ja so spannend, dass die offensichtlich einfach im Weißen Haus für bestimmte Themen nicht die Kapazitäten hatten. Dass die einfach nicht die Leute hatten, um bestimmte Sachen ansatzweise brauchbar auf die Reihe zu kriegen. Und das habe ich jetzt auch hier bei uns immer mehr, dass halt so, wie du richtig sagst, so da ist halt, sobald irgendwas durch die Medien geht, kümmern sich alle drum. Aber sobald es so dieses komplett Mediengetriebene oder halt dieses, dass alle diesen gleichen Fokuspunkt haben, auf den sie immer achten. Und sobald das nicht mehr Thema ist, bumm, fällt's runter. Ich fand das zum Beispiel mit den Büros, dass die Büros zu sollten. Das war ja, das ging ja auf Twitter, wurde das ja relativ viel gefordert. Und dann ist da auch, wie ich fand, erstaunlich schnell was passiert. Dass halt, ich dachte, das wäre total aussichtslos, und plötzlich kam da so dieses, nee, und Büros müssen dicht machen, außer. So.
Ja,
und
das hat dann nicht funktioniert. Das war ja, also die Regelung war ja dann so, dass die Mitarbeiter ein Recht eingeräumt bekommen haben.
Das Recht haben sie unabhängig davon. Das Recht haben sie schon immer. Du hast ein Anrecht als Arbeitnehmer, hast du ein Anrecht auf einen Arbeitsplatz. Das ist irgendwie vorgeschrieben.
Ja, aber ein Homeoffice-Arbeitsplatz.
Nee, du hast ein Anrecht auf einem Arbeitsplatz, den muss dir dein Arbeitgeber zur Verfügung stellen, und der hat bestimmte Bedingungen zu erfüllen, und das ist alles hochkompliziert. Und ich habe mal bei einer Firma gearbeitet im Homeoffice. Ich war da dreimal in der ganzen Zeit da, und ich hatte da theoretisch einen Arbeitsplatz. Ich weiß nicht mal, wie der aussieht. Aber ich hatte da theoretisch einen, weil es ist jedenfalls, du musst den Vertrag ändern oder sowas, und es ist dann so mit Telearbeitsplätzen, und das hat halt kaum jemand, sondern die Leute haben halt erstmal, gehen mal davon aus, dass 90% der Leute oder wahrscheinlich 99% der Angestellten in diesem Land haben ein Anrecht auf den Arbeitsplatz, und das ist ein Gesetz, und das existiert aus guten Gründen, so. Das ist, dass man das mal modernisieren könnte, steht sicherlich außer Frage, aber das hat gute Gründe, so zu sein. Und dieses Gesetz, das kannst du nicht mal eben so abschaffen. Und darum haben die jetzt das Recht weiterhin und sozusagen der Arbeitnehmer muss darauf freiwillig verzichten, auf dieses Recht. Und dann gibt's natürlich.
Nee, der muss ja nicht auf das Recht verzichten. Ich meine, die können ja einen Arbeitsplatz gerne vorhalten, aber
du hast ein Recht darauf, dass du deinen Arbeitsplatz auch nutzen kannst. Das ist einfach.
Das ist halt auch echt so eine Sache in Deutschland, finde ich. Dieses Land ist aus jeder Pore ist das auf Festanstellung eingestellt. Ja. Also und das merkt man auch an dieser ganzen Pandemie-Geschichte, dass dass dann halt irgendwie gesagt wird, es ist jetzt halt schwierig für Arbeitnehmer und deswegen machen wir jetzt halt Kurzarbeit, ne? Und dann damit erschlägt man eine Menge, aber eben nur die Festangestellten und alle anderen, die gehen halt leer aus so und also es ist irgendwie ja.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist da diese massive
massiver Bias irgendwie, das ist echt
dieses Vergessen der Selbstständigen und der Selbstständigen.
Ich meine, da geht dann halt so USA, ne? Irgendwie, die gehen dann halt einfach hin und sagen, okay, pauschal irgendwie 2000 Euro in die Hand, bam.
Wir haben unseren Stimulus-Check bekommen.
Stimmt, das meintest du, aber
Wir haben Geld bekommen. Wir haben einen Brief bekommen, hey, wir haben euch $3,000 überwiesen.
Danke, Joe.
Ich glaube, da war sogar noch Trump im Amt, als wir den ersten davon bekommen haben.
Ja.
Wollen wir spenden für eine
für mich, was. Ne? Ja, okay.
Aber ja, wir überlegen jetzt auch, ob es vielleicht möglich ist, weil wir sind ja quasi Amerikaner, wenn ich in der Botschaft vorbeigehen können und uns eine Impfung holen können.
Meinst du, die impfen an der Botschaft?
Ich weiß es nicht. Ich habe mal gegoogelt so ein bisschen. Ja, ihre Mitarbeiter werden dich schon impfen, natürlich. Und ich nehme an, wenn du irgendwie, ich kann mir vorstellen, dass wenn du Amerikaner bist und hier irgendwie in Deutschland lebst, dass du dann deutlich leichter.
Nein, du bist ja kein
Amerikaner. Oder dass du über die amerikanische Botschaft.
Du bist kein Amerikaner, Max.
Das sehen die Amerikaner ein bisschen anders.
Du bist ein Resident, das ist was anderes.
Ja, ein Resident, aber das ist nicht dasselbe, gar keine Frage, aber es ist
Resident Evil.
Ist close enough, dass ich Stimulus-Geld gehe und Kolja ist Amerikaner insofern. Den könnte man auf jeden Fall dann vorschieben.
Dann lass doch mal den Kolja impfen, das ist doch schon mal.
Naja, der ist noch zu jung, um geimpft zu werden, das ist noch nicht zugelassen.
Ach stimmt, ja, das ist ja noch gar nicht zugelassen, stimmt.
Ja.
Musst du halt sagen, ist egal.
Ja, also es ist jetzt, haben wir nicht wirklich vor, um das jetzt mal, aber es ist, schon, ich habe das kurz überlegt, ob so, könnten wir vielleicht, dadurch, dass wir noch eine Green Card haben, würden wir wahrscheinlich auch ins Land kommen, im Gegensatz zu allen anderen, ob man nicht einfach tatsächlich rüberfliegt und sich irgendwo impfen lässt.
Ja, du, ich habe auch schon überlegt, ob ich nicht irgendwie ein Ticket nach Israel oder sowas kaufe oder so. Ne? Also irgendwie, das muss dann nicht Mallorca sein, also, sondern irgendwie, aber so Israel hat auch schöne Strände.
Die Impftouristen, die dann zurückkommen.
Und Impfung ohne Ende. Das ist einfach ein Scheiß, ey. Mal ohne Scheiß, ich habe auch keinen Bock. Ich habe wirklich,
ich hab wirklich
keinen Bock, mich anzustecken. Ich habe wirklich, wirklich keinen Bock drauf. Und der Punkt ist, wenn ich nicht jetzt noch mindestens ein halbes Jahr lebe wie ein Mönch, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich mich anstecken werde. Weil die dritte Welle wird richtig devastating. Die wird richtig krass. Die Politik hat jetzt beschlossen, es laufen zu lassen. Und das bedeutet, dass wir wahrscheinlich Inzidenzen von, ja, keine Ahnung, von 1000 oder sowas oder 2000 sogar haben. Und
das RKI spricht von bis 100.000 Infektionen pro Tag in absehbarer Zeit.
Ja, und dann musst du echt mal gucken, wie du es dann schaffen möchtest. Ja, also wenn du dann halt, ich meine, 100.000 Infektionen im Tag, das bedeutet, dass du halt irgendwie in den Supermarkt gehst und da ungefähr die Hälfte der Leute irgendwie infektiös ist, ja, so ungefähr. Also
Dann, und es ist vor allen Dingen, wenn dann auch ab einem gewissen Punkt, wenn dann keine Rücksicht mehr drauf, also es wird ja dann auch keine Rücksicht mehr drauf genommen. Das ist ja dann quasi, naja, es ist halt zur Grippe definiert und es ist wieder Pech gehabt. Bad for you, naja.
Und was halt irgendwie auch bei der ganzen Scheiße halt echt untergeht, ist halt einfach Long-Covid, ne?
Ja, klar.
Und das sind bis zu ein Drittel der Fälle. Und also Das ist nicht geil. Ich will nicht für den Rest meines Lebens invalide sein.
Ja, und vor allem das ohne Not.
Ja.
Weil halt, ich meine, wir haben, jetzt wird ja hier Portugal so als Musterbeispiel, ist natürlich dann auch immer ein bisschen, muss man sich mal angucken, wie wahr das tatsächlich ist, aber die, wo jetzt die Bundeswehr zurückkehrt, weil wir zu Weihnachten noch Bundeswehrsoldaten hingeschickt haben oder kurz nach Weihnachten, weil es da so krass aussah, dass die Krankenhäuser überlastet waren und die jetzt einen harten Lockdown haben und die jetzt gerade blendend dastehen.
Was hatten die jetzt?
Die viel besser dastehen, als wir seit letzten Juli Sommer, dagestanden haben.
Ja.
Oder sowas. Und das finde ich das.
Und wenn du dann die Inzidenzen auch einmal so richtig tief hast, dann ist es auch gar nicht so schwer, da auch zu halten. Bleibst du
auch erstmal. Ja. Aber das ist. Und
aber das verstehen
wir
sehen
es immer wieder.
Das verstehen die Politiker einfach nicht.
Das finde ich, ist das irre. Das ist halt überall. Es muss erstmal gegen die Wand gefahren sein, bevor man erstmal einsieht, war ja gar nicht so schwer. Aber dann wird auch daraus kein Lerneffekt gezogen. Ja. Man sagt, okay, war gar nicht so schwer, wir halten es jetzt mal durch. Sondern nö, war ja gar nicht so schwer, dann können wir jetzt ja wieder laufen lassen.
Also ich hatte ja überlegt, ob ich noch ganz kurz sich mal sinnvoll auf diese Armin Laschet-Rede eingehen soll, ne? Wo er gesagt hat, ja, also wir haben ja alle gedacht, dass wie im letzten Frühjahr halt die Inzidenz ganz von alleine. Nein, Armin, das erinnerst du falsch. Bevor die Inzidenz runterging, hatten wir einen funktionierenden Lockdown.
Einen halbwegs funktionierenden Lockdown.
Nee, den hatten wir. Der hatte funktioniert. Der hat funktioniert. Ja. Der hat funktioniert. Der hat die Zahlen runtergebracht. Ja.
Okay, ja, das.
Das hat, das, er hat funktioniert. Und der saisonale Effekt, natürlich gibt es den saisonalen Effekt, ja. Der hat aber allerhöchstens geholfen, die Zahlen dann unten zu halten. Der hat nicht die Zahlen nach unten getrieben, sondern es war der Lockdown, der die Zahlen nach unten getrieben hat.
Außerdem haben wir auch letztes Jahr wesentlich später aufgemacht.
Ja.
Also es macht jetzt Sinn.
Das finde ich so abgefahren. Das finde ich so abgefahren, wenn man sich einmal vergegenwärtigt, die erste Welle, mit welchen Zahlen wir da gerechnet haben. Ne? Wir haben den Lockdown gemacht. Da waren wir so, ich glaube bei 20 Inzidenz, ja.
Wow.
Da haben wir den Lockdown beschlossen, ja. Dann gingen die Zahlen aber noch hoch, weiter hoch, wie das halt immer so ist, das dauert halt mal ein bisschen, ne. Die gingen dann halt hoch bis 50. Das war der Peak der ersten Welle. Und dann gingen sie runter und ungefähr ab 15 Inzidenz 15 haben wir über Lockerung geredet. Und da war dann irgendwie Merkels Einwurf mit den Lockerungsorgien oder was war das? Lockerungsdiskussionsorgien. War so bei 15, ja? Und dann tatsächlich die letzte Lockerung war aufgehoben so bei unter 10.
Die letzte Lockerung? Der letzte, ja.
Die letzte Maßnahme wurde aufgehoben bei unter 10.
Genau.
Also die letzte Lockerung war bei unter 10. Und das waren die Zahlen, ja. Und das wirkt völlig irreal, wenn man das jetzt so mit den heutigen Diskursen vergleicht, ja. Aber das war das, was funktioniert hat, ja.
Ja.
Das war das.
Hey, das hat funktioniert. Lass uns das nicht nochmal versuchen.
Genau. Und irgendwie scheint aber die Regel, die Erkenntnis daraus gewesen zu sein, dann können wir es ja auch irgendwie, also die erste, ich meine, bei der zweiten Welle war es ja so, dass man dann, beziehungsweise nach der ersten Welle hat man dann gesagt, okay, 50 ist so die Alarmzahl, ja. 50 ist halt, wenn 50 ist, dann müsste halt regional wieder Lockdowns beschlossen worden. Das war halt die Erkenntnis nach der ersten Welle, dass man den Peak der ersten Welle nimmt und sagt, das ist jetzt aber wirklich, dann muss aber wirklich irgendwie regional wieder geschlossen werden. Das war die Idee. Und da kommt
überhaupt. Jetzt tun wir halt alles, damit wir nicht mehr unter die 50 runterkommen.
Und da kam überhaupt diese 50 her, ja.
Ach, daher kamen die.
Da kamen die her, ja, genau. Und,
das haben wir noch geschafft, darum schaffen wir es auch nochmal.
Dann hatten wir sozusagen bei der zweiten Welle hatten wir dann irgendwie diese 50 uns erinnert und gesagt, okay, dann ab der 50 ist dann ja nicht mehr Alarm. Ja, so, als ob das halt, es ist halt so ein Bullshit, weil das war der Höhepunkt der ersten Welle, ja. Und dann hatten wir das halt schon runtergestuft auf, ja, dann ist halt nicht mehr Alarm. Okay, dann ist ja alles gut. Wenn ja nicht mehr Alarm ist, dann ist ja alles gut ab 50, ja. Aber 50 ist schon viel zu viel.
Ja.
Und dann hat man aber gesagt, okay, 50 ist halt auch noch zu viel, also machen wir 100, ja. Und manche Länder sagen jetzt 200. Es ist einfach komplett absurd. Das ist einfach,
Das ist der Grund, warum ich inzwischen glaube, dass Zero-Covid oder No-Covid oder wie auch immer man es nennt, die einzige realistische Chance ist, die wir haben. Weil alles andere sind halt weiche Zahlen, von denen halt immer irgendjemand argumentiert, oh, das ist ja nur irgendeine Zahl, die hat ja gar keinen Bezug zu irgendwas. Ja, das ist der Zweck. Das ist der Zweck. Wenn so ein Schild an der Straße steht, dass du in 100 fahren darfst, dann hat das auch keinen Bezug zu irgendwas. Es ist nicht so, dass du dann 103 km/h von der Straße abkommst, sondern das ist die Zahl, die noch immer sicher beherrschbar sein soll, auch wenn du da ein bisschen drüber bist. Es geht darum, keinen Bezug zu irgendwas zu haben. That's the point. Ja. Aber die wird trotzdem immer wegdiskutiert. Und jetzt sind wir halt an dem Punkt, wo wir anfangen, dass, ja, aber 200 ist ja nur irgendeine Zahl. Und das kriegst du, das geht jetzt so bis 10.000. Entweder es kommen nochmal die krassen Bilder, wobei ich glaube auch, dass inzwischen der Teil der Bevölkerung, auf den die Politik gerade schielt, so weit weg ist von irgendeiner Wahrnehmung, dass die einfach auch die Bilder im Zweifelsfall nicht mehr glauben. Und
also ich glaube, es wird einen Lockdown geben. Die kommen daran nicht vorbei. Und weißt du warum? Weil tatsächlich die Hospitalisierung durch die Impfung nicht wahnsinnig eingeschränkt ist. Also was definitiv schwierig wird, ist die Todeszahlen von Weihnachten nochmal wieder herzukriegen. Obwohl ich glaube auch, dass werden wir schaffen.
Das wird nochmal klappen.
Das werden wir nochmal schaffen, obwohl die ganzen Superalten jetzt schon alle größtenteils geimpft sind, aber mit entsprechender Inzidenz ist es halt alles eine Frage von Rechnung. Ne? Und der Punkt ist aber, also ich glaube, das wird ein bisschen länger dauern, bis wir an diesen Todeszahlen wieder dran sind. Was aber, wo wir relativ schnell wieder dran sein werden, sind die überfüllten Krankenhäuser und vor allem auch überfüllten Intensivstationen. Denn auch jüngere Leute werden zu einem sehr großen Teil, zu einem verdammt großen Teil, werden die erst hospitalisiert und müssen betreut werden und müssen auch auf Intensivstationen. Und
was jemand jetzt neulich, was so rumging, dass halt dadurch, dass jüngere Leute noch kräftiger sind, sind die im Zweifel zwar länger auf der Intensivstation, ja, genau, bevor das
sterben
der
halt
Fall wird.
Tun einem auch
die nicht, sterben die, später. Die
tun auch einem nicht den Gefallen, halt immer schnell wegzusterben.
So, genau.
Im Gegensatz zu den Alten. Und deswegen glaube ich, dass wir schon im April werden wir schon an die Situation kommen, dass die Krankenhäuser überfüllt sind und dann kommt die Politik auch wieder nicht an einem harten Lockdown vorbei. Und
Also ich fand zum einen, dass jetzt hier alle dastehen und sich hinstellen, das konnte doch vor 4 Wochen noch keiner ahnen oder vor 8 Wochen, das konnte, hat doch wirklich keiner wissen können. Also ich habe zum einen halt die Dummheit, das nicht zu erkennen, aber wie gesagt, ich dachte auch, das wird jetzt das Austesten und dass das einfach gar nicht passiert. Sondern ich dachte, das wird einfach so, es wird jetzt stillschweigend hingenommen. Jetzt hat man kurz sich erschrocken gegeben, aber Konsequenzen hat es jetzt auch keine. Sondern es läuft jetzt einfach weiter. Was ich echt bizarr finde. Und ich frage mich, ob das nicht beim nächsten Mal dann auch wieder passiert. Oh, die Krankenhäuser sind überlastet. Nee, damit hat ja keiner rechnen können. Naja, ist jetzt halt so. Ich stehe hier und mache gar nichts. Alles andere würde die Situation nur schlimmer machen. Was vielleicht sogar stimmen würde.
Ach, ich weiß nicht, ich will es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
Also ich habe...
Also was bedeutet das? Was bedeutet das denn? Das bedeutet halt, ich meine, wir haben das in anderen Ländern gesehen, wir sehen das gerade in Brasilien ganz krass. Ja, das bedeutet halt, Leute werden nicht in Krankenhäusern aufgenommen, Leute sterben auf den Gängen, Leute sterben in den Straßen, Leichen liegen in den Straßen. Fuck.
Ich habe das in vor ein paar Tagen ging das rum auf Twitter. Das war ein Arzt, der im Krankenhaus in Wien arbeitet. Der hat beschrieben, wie bei ihnen die Triage abläuft gerade. Wie halt Leute dann rausgeräumt werden, weil halt ihre Überlebenswahrscheinlichkeit nicht hoch genug ist, damit Platz ist für jemanden, dessen Überlebenswahrscheinlichkeit ein bisschen höher ist.
Oh Gott, ey.
Und das passiert. Das ist da. Das läuft da. Und ich wette, das ist hier schon passiert und das wird auch wieder passieren.
Wir müssen Armin Laschet.
Und ich meine, das ist ja auch das, ich meine, wie wenig Auswirkung es hatte. Man würde ja denken, zum Beispiel in England, da gab es ja diese berühmten Bilder von den Krankenwagen, die stundenlang vor den Krankenhäusern drauf gewartet haben, bis sie endlich ihre Corona-Patienten abliefern konnten. Weil die Krankenhäuser so überlastet waren. Sie waren ja in dieser Situation über Weihnachten in Großbritannien und England. Aber es hat ja im Endeffekt auch keine Konsequenzen. Das ist dann halt so und das geht dann auch wieder vorbei und passieren tut deswegen gar nichts.
Ja.
Ich meine, heute redet nicht mal mehr jemand drüber. Das ist jetzt schon wieder vergessen. Das ist 3 Monate her. Und in unserem damals noch ein EU-Land.
Hm.
Und ich glaube, das ist meine Befürchtung. Es wird jetzt schlimmer werden und alle werden sagen, huh, schlimmer, konnte ja keiner mit rechnen. Dann wird es auch wieder besser und
ja, dann sind wir. Kann man ja sich auch überhaupt nicht mehr, man kann sich eigentlich auch überhaupt nicht mehr wundern. Ne? Ich meine, wenn man sich so überlegt, wie krass die CDU-Politik von vorne bis hinten gekauft ist von der deutschen Wirtschaft, dann wundert man sich eigentlich noch, warum man als Normalbevölkerung vor den Bus geschubst wird. Warum eigentlich? Hat man da nicht aufgepasst? Die arbeiten nicht für uns. Die arbeiten für die Wirtschaft, für die Bosse, für und deswegen sind denen auch Umfragen scheißegal. Das interessiert die gar nicht.
Was ich ehrlich gesagt
auch... Die sind nicht deren Auftraggeber.
Nein, also ich... Ja, jein. Also wir zahlen
Gehalt, ne? Also ne, irgendwie die Abgeordneten hier eben, ne? Aber die Wirtschaft aber zahlt einfach mehr.
Ja, also das ist ich...
Ja, ist ja so.
Was ich halt glaube, also ich bin der festen Überzeugung, dass diese Strategie, die wir gerade fahren, auch der Wirtschaft nicht hilft. Weil ich glaube nicht, dass wirklich irgendjemand, der Ahnung davon hat, sagt, so, ja, jetzt noch so anderthalb Jahre, dreivertel Jahr, anderthalb Jahre, noch so
ja, gut, also
vor uns hin.
Die Wirtschaft gibt es sowieso nicht, ne? Also,
die Wirtschaft gibt es sowieso nicht.
Nein, es gibt halt irgendwie Interessensgruppen, Industrieverbände, Arbeitgeberverbände. Genau. Die einen wahnsinnig großen Einfluss haben. Und es gibt dann halt auch Bereiche in Anführungsstrichen der Wirtschaft, die halt nicht so eine große Lobby haben, wie die Restaurantbetreiber, wie alle anderen.
Aber diese Lobbyisten, die sind, ich meine, das sind auch zum Großteil einfach Idioten. Und sieh dir an, wie sich Deutschland in irgendwelchen, wie, wie, wie wir, wie wir gerade der, wie der Autoindustrie geholfen wird, dass sie um Himmels Willen sich nicht mit der Zeit gehen muss, sondern sich noch schön lange weiterhin hier ganz gemütlich mit Verbrennungsmotoren, ja, uchi, 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 wir fördern euch noch, damit um Himmels Willen ihr nicht mehr konkurrenzfähig seid, wenn in 5 Jahren niemand mehr eure Autos will. Und das ist ja nicht so, dass die denken ja nicht langfristig. Das ist ja nicht so, dass die Wirtschaft da irgendwie, dass das tatsächlich irgendwas, sondern es sind halt irgendwelche Leute, die im Zweifelsfall auch keine Ahnung haben und genauso dumm sind wie die Politiker, die sich kaufen. Und das ist ja, also so dieses.
Aber leben wir in einer Idiocracy?
Das fällt dir aber. Ich glaube, das ist der Moment, in dem man erwachsen ist. Ich habe das so wie dumm viele Leute sind.
Ja, aber vor allem nicht nur, wie dumm viele Leute sind, sondern vor allem, wie dumm die Eliten sind. Also diejenigen, die
Also ich sag auch nicht mal, dass das zwangsläufig dumme Leute sind, sondern die Systeme sind einfach so aufgebaut, dass du halt.
Nein, ich glaube, es sind auch wirklich dumme Leute.
Ohne Frage, mehr als genug. Aber ich glaube, dass auch die Systeme so aufgezogen sind,
dass dumme Leute weiterkommen, ja.
Dass dumme Leute weiterkommen und jeden, der nicht dumm genug ist, um von alleine weiterzukommen, einzusehen, dass wenn er weiter will, dass er sich zumindest dumm stellen muss. Und ja, ich glaube, das ist die Realität, weil ehrlich, dieser Tönnies-Typ, glaubst du, dass der irgendeine wirtschaftliche Weitsicht hat in irgendeiner Form?
Nee, ich glaube, der hat einfach eine ziemlich harte Ruchlosigkeit. Ich glaube auch, dass
dieser Trigema-Chef.
Ich glaube, die Leute, die halt wirklich erfolgreich sind in der Wirtschaft und so, die haben in erster Linie halt wirklich so eine Ruchlosigkeit an sich.
In erster Linie haben die geerbt.
Ja, okay, natürlich, das ist sowieso, ne? Okay, die haben geerbt, klar. Aber die halt so self-made-mäßig irgendwie Geld verdienen, Geld gemacht haben, die waren halt einfach die rücksichtslosesten.
Die haben am wenigsten
Gewissensbisse, die haben am egoistischsten sich durchgesetzt, die haben, während alle anderen gezögert haben, irgendwelche Dinge zu tun, haben sie es einfach gemacht.
Da sind auch welche dabei, die einfach tatsächlich sehr, sehr schlau sind in ihrem Bereich und die dann daraus einen Erfolg gemacht haben. Die gibt es auch, aber das heißt nicht, dass sie deswegen plötzlich von langfristiger Wirtschaftsplanung eine Ahnung haben.
Das sind die wenigsten, glaube ich.
Ja, also es gibt, ich meine, es gibt schon diese Fälle, wo man irgendwie, aber ja, es sind, also ich glaube, die sich dann irgendwie, spätestens die dann irgendwie anfangen, Zeit haben
für so einen Lobbying-Scheiß. Ich glaube, das ist auch so ein Survivor-Bias, dass wir halt allen Leuten, die erfolgreich sind, irgendwie Intelligenz unterstellen. Ne? Es ist ja, ich finde, dass am größten oder sag ich mal, am plakativsten ist die Diskrepanz ja so bei Elon Musk, finde ich. Wo alle den halt immer für ein Genie halten.
Ich meine, er macht ein paar Sachen definitiv richtig.
Ja, also er hat ein paar gute Entscheidungen getroffen, das stimmt schon.
Aber die Zahl der Sachen, die er nicht richtig macht, nimmt massiv zu. und das ist sehr lustig. Irgendwann hätte ich mal gern Tesla gehabt. Zum einen, weil es ein Elektroauto war, ein bisschen auch, weil ich tatsächlich Musk so ein bisschen, also oder weil ich Tesla cool fand. Ihn selber gar nicht, aber halt so diese neue Firma, die da hochkommt. Inzwischen ist es so, dass wenn ich mir jemals ein Elektroauto kaufe, dass ich wahrscheinlich darauf achten werde, mir auf keinen Fall jemals einen Tesla zu holen.
Echt, wieso?
Weil mir der Typ so unfassbar unsympathisch ist.
Ja, das ist echt krass, ne? Ich fand das so witzig, irgendwie. Er macht ja jetzt ja mit Tesla voll einen auf Bitcoin, ne? Irgendwie, die halten jetzt irgendwie, keine Ahnung, 1,5 Milliarden in Bitcoin und jetzt soll man halt seinem Tesla auch in Bitcoin bezahlen können. Mhm. Und dann meinte irgendjemand auf Twitter, why don't cut out the middleman and put a combustion engine into the car? Kannst du auch gleich.
Ja, 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 ja.
Kannst du auch gleich einen Benziner reinstuhen, wenn.
Genau, kannst du direkt deine CO2-Ersparnisse, die da dein Elektro-Tesla spielt, kannst du direkt wieder verbrennen in.
Das ist echt geil.
Chinesischen Kohlestrom.
Ja, why not cut out the middleman? Das finde ich gut.
Oh Mann. Ja, ja, genau. Also, aber ja, ich glaube, dass dieses Land, also auch die Leute in der Wirtschaft, die sich dann die Mühe machen, rumzulobbyieren, das sind ja auch nicht alle. Das ist ja auch, da muss ja auch ein bestimmter Menschenschlag sein, der sich überhaupt die Mühe macht, das zu tun. Und das ist. Ja. Und was dann halt da oben ankommt und was dann sozusagen die Wirtschaft hat gesagt, ja, das sind irgendwelche Leute, die reich geerbt haben und
Aber ich
trotzdem nicht geschafft haben, die Kohle zu
machen. Das ist auch so ein grundsätzliches Ding, womit ich mich halt schon länger beschäftige, ist halt was wir halt vorhin angesprochen haben, diese Konvertierung von Macht in Geld und Geld in Macht.
Eigentlich ist ja Geld Macht.
Ja, und was ich halt so interessant finde, ist halt, ich habe ja so ein bisschen Wirtschaftswissenschaft studiert und so, ne? Und was halt in der Wirtschaftswissenschaft, oder lass mich einmal anders anfangen. In der frühen Wirtschaftswissenschaft, also bevor es das Fach der Wirtschaftswissenschaften gab, war Wirtschaftswissenschaft im Endeffekt so eine Form von, eine Unterkategorie von Staatswirtschaft, was man damals so nannte. Also wie man gut regiert, ja. Und man nannte das damals Volkswirtschaft eigentlich, weil der gängige Name war politische Ökonomie, ja. Und das ist interessant, weil man sozusagen von damals eigentlich so implizit davon ausging, dass jegliche Form von des Wirtschaftens halt politisch ist, ne? Also sozusagen im Sinne von politisch gestaltet. Und die Ökonomie als eigenes Fach, das sich sozusagen so vom Politischen und vom Sozialen sozusagen so ein bisschen abgespalten hat als eigene Disziplin, das gibt's ja erst seit, ich glaube, so Ende des Zweiten Weltkriegs so so in der Nachkriegszeit. Und das Interessante daran ist, dass die Wirtschaftswissenschaft sich dann halt auch sozusagen komplett von jeglicher Form von Machtbegriff dann halt losgesagt hat, sondern die Ursituation, wie sie es die Wirtschaftswissenschaft beschreibt, sozusagen der Wirtschaft ist halt der Tausch, ja, ist halt sozusagen der, du hast halt zwei Individuen, Individuen A und Individuum B, und die haben halt jeweils irgendwelche Dinge, Waren, Dienstleistungen, dies, das. Und die treten dann halt sozusagen zum gegenseitigen Benefit, treten sie dann in Austausch, ja. Und das ist so ein bisschen so, wie sich die Wirtschaftswissenschaft sozusagen die Wirtschaft vorstellt. Also das ist sozusagen die Ursituation der Wirtschaft. Individuum A und trifft Individuum B und tauscht sein Brot gegen die Ziege oder was, ja, irgendwie so. Keine Ahnung. Und dann kommt halt noch irgendwann Geld dazu, dann hat man so ein allgemeines Medium of Exchange und dann schon hat man eigentlich die Ökonomie erklärt. So, ja. So gibt's halt so Markt, der Markt mit Angebot, Nachfrage, schneidet sich im Preis, dies, das und so, ja. Und Macht gibt's da nicht. Es gibt keine Macht, ja. Es ist einfach, das sind einfach nur Leute, die haben halt irgendwie Sachen und die tauschen sie dann halt irgendwie. Und diese Macht.
Der eine macht nur das, der andere macht, was er will. Aber mit Macht hat das alles nichts zu tun.
Genau. Und das ist natürlich total unglaubwürdig. Und wenn du halt dich halt wirklich so mit der tatsächlichen Ökonomie, wie sie halt tatsächlich funktioniert, beschäftigst, merkst du halt schnell, dass es halt immer darum geht, Abhängigkeiten auszunutzen. Ja, also es gibt eine schöne Theorie. Ich finde das momentan eigentlich die beste grundlegende Wirtschaftstheorie, die es so gibt, ist die Resource Dependency Theory. Also die Ressourcen Abhängigkeitstheorie. Und die sagt halt im Endeffekt, dass jede Form von Organisation immer davon abhängig ist, von an bestimmte Ressourcen zu kommen. Ne? Also und sei es halt irgendwie Rohstoffe, klar, irgendwie, sei es halt Vorprodukte, sei es halt Arbeitskräfte, sei es politischer Goodwill, ja, sei es Finanzströme, sei es Marktzugang, ja. Das sind alles Dinge, das sind alles Ressourcen, die Organisationen, unter anderem auch Unternehmen, von denen sozusagen diese Unternehmen halt abhängig sind, damit sie funktionieren können. Das heißt also mit anderen Worten, jede Form von Organisation, die du baust, ist sofort verstrickt in einem Netzwerk aus gegenseitiger Abhängigkeit. Und man kann eigentlich die interne Organisation einer solchen Organisation, kann man sehr gut erklären danach, wer in der Lage ist, bestimmte Ressourcenzugänge herzustellen und zu sichern. Mhm. Ja? Und das ist ganz interessant, die haben dann halt so Untersuchungen auch gemacht, also Pfeffer und Salnick heißen die, glaube ich, die das Buch geschrieben haben in den 70ern hier schon damals, 1970. Und die haben das so untersucht, die haben halt einfach geguckt, wo kommen denn eigentlich die Leute her, die im Aufsichtsrat von so Firmen sitzen, von so großen Firmen. Ja. Yeah. Und diese Aufsichtsräte, die reflektieren ziemlich eins zu eins genau diese Ressourcenabhängigkeiten. Ne? Also wenn du halt irgendwie, wenn deine Firma ziemlich stark von dem Goodwill der Öffentlichkeit und des politischen Systems abhängt, ja, dann hast du Politiker in deinem Aufsichtsrat.
Logisch.
Wenn deine Firma von, keine Ahnung, bestimmten Unternehmensverbänden abhängt oder von bestimmten Gewerkschaften, dann sitzen bestimmte Gewerkschafter oder Unternehmensverbände oder wie auch immer sitzen dann in deinen Aufsichtsräten. Ja? Also im Endeffekt wird sozusagen über den Aufsichtsrat werden eigentlich immer sozusagen auch diese Abhängigkeiten reflektiert, die ein Unternehmen so hat.
Spannend, ja. Macht ja auch Sinn. Kaufst genau. Dir mal die Leute ein, die du brauchst.
Genau, und damit kaufst du, ja genau, also weil das sind natürlich dann die Leute, die du halt anrufen kannst sozusagen und on short notice, dass die dir halt irgendwie, wenn halt irgendwelche Probleme sind. Weil der Punkt ist, und das ist halt die eigentliche Erkenntnis, ne, also die normale Wirtschaftswissenschaft würde dir jetzt sagen, okay, Ressourcen sind knapp, ja, und deswegen brauchen wir den Markt, um diese zu organisieren und so weiter und so fort und bla bla bla. Was Pfeffer und Salnick sagen, ist halt, Ressourcen sind halt nicht nur knapp, sondern der Zugang zu ihnen ist auch prekär. Ja, also das heißt, selbst wenn du Zugang hast zu einer bestimmten Ressource, kann es sein, dass sie morgen schon wieder weg ist, dass sie schon morgen schon wieder gekappt ist, ja. Weil das irgendjemand will, der halt zum Beispiel an den Schalthebel in dieser Ressource sitzt, ja. Oder weil, etc. Und der Punkt ist, sobald du, stell dir vor, du bist irgendwie ein Autobauer und du hast halt irgendwie ein Auto mit einem Motor und in dem Motor hast du ein bestimmtes Ventil, das spezialisiert dafür hergestellt ist, dafür hast du einen Zulieferer, ja? Mhm. Und das ist erstmal so ein ganz normales Marktverhältnis, du hast einen Zulieferer, der hat ein Produkt und das kaufst du als Unternehmen und so, das könntest du alles noch so marktwirtschaftlich irgendwie so abbilden, aber die Realität ist, wenn dieser Zulieferer aus irgendeinem Grund und egal welchem plötzlich aufhört, dieses Ventil an dich zu liefern, kannst du deinen fucking Motor nicht mehr bauen, kannst du dein fucking Auto nicht mehr bauen, dein ganzes Unternehmen ist im Arsch. Ja, es hört einfach auf zu existieren, weil dieser eine Zulieferer nicht mehr liefern kann. Ja, das heißt also, es geht nicht nur um Knappheit, es geht nicht nur um etc., sondern es geht halt tatsächlich um Macht, es geht darum um Abhängigkeiten, es geht darum, wer kann mir das Licht ausknipsen? Wer kann meinem Unternehmen das Licht ausknipsen? Ja. Und da spielen halt wirtschaftliche Erwägungen wie Kosten und so weiter und so nur die zweite Rolle. Allerhöchstens. Sondern als erstes einmal musst du den Weiterbestand deines Unternehmens sichern. Und zwar den sicheren Weiterbestand deines Unternehmens. Und nicht einfach nur irgendwie, dass du das billigste Ventil bekommst, sondern.
Und das sieht, ich meine, Huawei ist ja dieser chinesische Staatshersteller, der quasi die sind von Trump mehr oder weniger in die Pleite getrieben worden. Die sind im Smartphone-Markt nicht mehr vorhanden, weil die halt.
Echt nicht? Hat er succeeded?
Das ist, die haben ich meine, alles, was
die. Die haben ja noch den großen chinesischen Markt, also.
Ja, aber die können keine Chips mehr kaufen.
Ja, wegen Arm, ne?
Die brauchen, TSCM brauchten sie, also hier die alle Chips herstellen, die sind in Taiwan.
Ja.
Dann haben sie halt eine Zeit lang Chiphersteller gewechselt und dann hat irgendwann hat jemand gesagt, ihr habt doch zu Amerika Beziehungen. Ah, nee, dürft ihr auch nicht mehr. Und jetzt dürfen die keine ARM-Chips mehr bauen.
Android haben die halt sie auch nicht mehr einsetzen, ne?
Android dürfen sie halt die Play Store-Version im Zweifelsfall nicht mehr, aber die kriegen halt einfach die Chips nicht, die kriegen keine Kameras, weil die von Sony hergestellt werden und die waren auf dem, die hatten 30-40% Marktanteil in China und die sind quasi einfach nicht mehr vorhanden.
Ja, krass, ne? Und das finde ich interessant, also ja klar, also das ist genau, das ist der Punkt. Und momentan hast du halt überhaupt durch diese Chip, wir haben ja momentan eine extreme Krise in der Chipherstellung. Weil im Endeffekt gerade nur dieses taiwanesische TSMC-Dingsbums überhaupt die, sag ich mal, alle aktuellen Chips herstellt als einziger Hersteller. Und was war das irgendwie? Wer hat denen nochmal einen Brief geschrieben? Irgendwie, ich glaube, Steinmeier hat den Brief geschrieben, hat dem taiwanesischen Präsidenten einen Brief geschrieben, so, ja, hallo, unsere Autobauer brauchen aber ganz dringend diese Chips.
Das sind nicht nur die deutschen Autobauer, sondern das sind alle Autobauer und das liegt wohl auch sehr, sehr stark daran, hat Linus Tech News, hat er, Tech Tips, hat er neulich ein Video drüber gemacht, dass die, das auch sehr stark daran liegt, dass die einfach die Autohersteller dachten, dass sie keine Autos mehr verkaufen und haben darum auf die Bestellung von allem verzichtet und haben halt ihre Kapazitäten massiv runtergefahren.
Okay.
Und dann haben sich die Autos halt doch gut verkauft und jetzt hätten sie halt gern mehr Chips und jetzt kriegen sie halt keine, weil halt die Kapazitäten woanders für eingeplant sind. Also das ist auch so einer der Gründe.
Aber weiterer Grund ist auch, dass ich eins der ganz wenigen Chiphersteller, die überhaupt irgendwie die 5-Nanometer-Technologie.
Ich glaube, die einzigen.
Sogar die einzigen? Also ich habe gehört 3, aber gut.
Okay,
Samsung, vielleicht Samsung kann das auch selber.
Samsung kann es inzwischen auch selber. Okay.
Ja.
Und sie sind auf jeden Fall sehr, sehr,
in USA wohl auch, aber ja, keine Ahnung.
Keine Ahnung, wer es ist, aber ja, selbst Intel muss da jetzt Kapazitäten kaufen, was ja auch irgendwie für sie spricht, dass sie das sich da, dass sie dazu durchringen konnten, das zu machen.
Produzieren sie sonst immer selber, oder was?
Intel macht eigentlich, das lange Zeit lang war quasi Intels Weltmacht, Marktmacht, war jedem klar, dass die bis in alle Ewigkeiten weiter bestehen wird, weil die halt einzige Hersteller waren, die groß genug waren, um sich die Produktion von diesen gigantischen Chip-Fabs überhaupt leisten zu können. Und das war, jahrelang war das Intels großes Ding, dass die haben alles selber produziert und die haben nur für sich produziert, weil sie ja nicht bescheuert sind und haben sich immer vielleicht haben sie ein bisschen was lizenziert, aber die gute Technologie halt immer nur für sich. Und weil niemand außer Intel hatte die Zahlen, weil nicht nur die Zahl der Chips wächst exponentiell bei so einem, die Zahl der, kann ich nicht auf den Begriff, woraus bestehen Computer?
Silikon?
Nee, ich meine nicht das Material, sondern die Zahl der
Transistoren,
vielen Dank. Nicht nur die Zahl der Transistoren wächst exponentiell, sondern auch die Kosten dieser Fabriken wächst exponentiell.
Ja, das stimmt.
Und darum hast du halt irgendwann nur noch so und so viele Hersteller auf dem Markt, die sich das überhaupt leisten können. Und da war halt, okay, außer Intel kann sich keiner mehr die nächste Chip-Generation leisten. Das ist vorbei. Bis es da nicht mehr vorbei war.
Okay. Ja, also das ist interessant. Also weil ich habe jetzt auch zum Beispiel, es gab einen tatsächlich interessanten Blogpost vor ein paar Monaten von so einem chinesischen Blogger, der vorgeschlagen hat, dass China doch mal jetzt Taiwan einnehmen sollte wegen TSMC. Und das ist gar nicht so dumm, wenn du das überlegst, weil tatsächlich China immer noch so bei 12 Nanometer unterwegs ist. Mit ihrer eigenen Chip-Herstellung sind die. Also China ist ja schon irgendwie in vielen Hinsichten ziemlich weit, was so IT angeht, ne? Aber Chip-Herstellung können die halt noch nicht. Und das wäre, und ich glaube, Taiwan, wo sie ja sowieso schon immer die ganze Zeit mit den Säbeln rasseln, ist alleine schon wegen TSMC halt einfach ein wahnsinnig attraktives Ziel, sich halt einfach die Möglichkeit zu ihrer eigenen IT-Infrastruktur oder ihrer eigenen IT-Souveränität die Chip-Herstellung zu machen. Weil im Endeffekt brauchst du halt einen Full-Stack-Start, um wirklich cybersouverän zu sein. Und ich meine, Cybersouveränität war halt schon immer irgendwie Chinas Goal, ja. Und dafür brauchen sie Taiwan dafür.
Na, das wird auch noch insofern spannend, dass im Augenblick braucht man halt auch noch ARM. Weil halt, und die gehören, wem gehören die im Augenblick? Auch da komme ich jetzt wieder
nicht. Die sind in Großbritannien
eigentlich. Softbank.
Also die gehören zu Softbank jetzt mittlerweile?
Die gehören zu einem Großteil zu Softbank und die Softbank.
Apple hat die ja mitgegründet eigentlich, ne?
Jeder hatte da irgendwann mal die Finger mit im Spiel. Also Intel hatte da mal Anteile dran. Apple hat mal nicht mitgegründet, aber als die damals den Newton entwickelt haben, haben die
die haben 10% hatten die bei der Gründung mit drin in der LTD.
Okay, vielleicht sogar bei der Gründung, keine Ahnung.
Genau, und der erste so, große Einsatzzweck war tatsächlich der Newton, ja.
Ja, ich glaube, die waren schon damals, waren die schon in sehr, sehr vielen Sachen, auch kleinere Prozessoren.
Ja, so in den Mobilfunk hatten sie schon, Ende der 90er hatten sie schon 90% nach Marktanteil.
Was ich auf jeden Fall, so das sind ARM-Chips, also ich habe hier so einen kleinen, das ist auch ein ARM-Chip, der da drauf ist. Oder ist das ein ARM-Chip? ESP12, nee, das ist kein ARM-Chip. Blödsinn erzählt. Aber das hier ist ein ARM-Chip auf einem Raspberry Pi. Oder diverse ARM-Chips sind da drauf. Und die haben im Augenblick halt die Befehlssätze und die Technologie. Und jetzt gibt's aber einen Ansatz, eine Open-Source-Entwicklung zu machen, die jetzt gerade sehr vielversprechend ist. Die heißt RISC-V oder RISC-V. Ich weiß nicht, wie das genau ausgesprochen wird. Hab mich damit auch noch nicht so sehr auseinandergesetzt, aber ich habe halt irgendwann Leute, die davon Ahnung haben, sagen, dass das durchaus eine Zukunft hat und dass das vielleicht irgendwann mal sein könnte, dass das in unseren Computern drin ist. Was natürlich für China sehr gut wäre, weil dann bräuchten sie keine ARM-Lizenz mehr. Ja.
Aber sie müssen trotzdem immer noch Chips herstellen können.
Müssen trotzdem immer noch die Chips
herstellen. Das ist halt, das ist ehrlich gesagt, das ist halt wirklich die größere Herausforderung eigentlich, ne? Weil wenn du dir überlegst, irgendwie 5-Nanometer-Technologie, was du da halt schon jetzt alles irgendwie reinbuttern musst.
Ich habe keine Ahnung, was man da reinbuttern muss. Ich kann mir das nicht überlegen.
Also ich habe das mal überlegt. Das ist halt schon echt mehr, als ich letztes Jahr
ganz schön wenig reinbuttern.
Als ich letztes Jahr verdient habe. Das ist mehr.
Ach so, an Geld meinst du? Ja. Ich dachte so, man muss einfach nur die Linien ein bisschen dünner malen. Das ist doch eigentlich total simpel. Vorher hast du halt dicke Linien, mal dünnere Linien. Mal ich dünnere Linien. Ja, klar, das ist halt.
Mal mal eine Linie, die ungefähr ein Hundertstel eines menschlichen Haares ist, aber ja.
Ein Hundertstel?
Ja.
Die Zeiten sind lange vorbei.
Oder was war's? Nee, Quatsch. 15.000stel oder sowas, ja.
Ist irgendwie ganz, ich glaube, wir sind in dem Bereich, wo ein Lichtstrahl dicker ist als die dünnsten Strukturen darauf. Weil das ist tatsächlich eines der großen Probleme. Du musst das ja wegätzen und das machst du ja standardmäßig klassisch mit Licht, dass du es halt belichtest, diese Platten. Aber in dem Moment, in dem die Wellen, weiß nicht, ob die Wellenlänge oder also welche Ausrichtung des Lichtes größer ist als die Strukturen, die du malen willst, hast du halt ein Problem. Und das Problem ist auch kein neues mehr. Also das ist 100-mal dünner als Haare sind, an dem der Zug ist sehr, sehr lange
vor. Ja, ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf. Auf jeden Fall dünner als Haare.
Genau. Ich würde sagen, wir lassen es jetzt auch mal hier langsam.
Auf jeden Fall, ja.
Ich habe mich leer gerantet. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, irgendwie die wichtigsten Dinge, also ja, wir sollten vielleicht mal so ein bisschen Faziten.
Alles scheiße.
Ja, also wie geht's jetzt weiter? Also ich glaube, ja, die Zahlen werden jetzt weiter steigen, die werden halt durch die Decke gehen. Der April wird verdammt hart und der Sommer ist wahrscheinlich im Arsch. Den haben sie uns gekostet, würde ich sagen.
Ich habe neulich, irgendwo gesehen, dass die Zahlen wahrscheinlich so wieder Ende Juni beherrschbar sein werden, wenn wir jetzt zeitnah in Lockdown gehen würden.
Ja.
Und das hat mir, da ich echt so, weil Kolja sich schon sehr, sehr drauf freut auf seinen Geburtstag und den auch bald mit wieder mit Freunden feiern will. Und
ja. Hier, das wollte ich vielleicht nochmal ganz kurz nochmal anmerken. Die Fusion hat jetzt ein Konzept vorgelegt, wie sie die wollten ja im Juni stattfinden. Und ihre Rhetorik ist zumindest so, dass sie halt das auch durchziehen wollen. Und die haben jetzt halt tatsächlich ein sehr, sehr detailliertes Testkonzept vorgelegt, wo sie halt tatsächlich bereits Strukturen aufgebaut haben mit einem eigenen Testlabor, eigenen PCR-Testlabor und Massentestung von 180.000 Tests wollen sie machen. Und zwar bevor du das Gelände betrittst, hast du einen negativen PCR-Test zu machen, der halt aber schon im Ticket inbegriffen ist. Und dann wollen sie tatsächlich noch mitten im Festival, am Samstagabend, wollen sie dann nochmal alle durchtesten.
So, alle?
Eine zweite, ja, genau. Und zwar durch Schleusen zwischen dem Festivalgelände und den Zeltplätzen.
Okay. Dann
räumen sie sozusagen, machen sie eine Pause von, keine Ahnung, mehreren Stunden und räumen das gesamte Festivalgelände. Und dann müssen alle durch diese Schleusen und werden nochmal alle einmal durchgetestet. Und das ist so deren Konzept halt. Ne? Also wirklich 180.000 Tests an diesem Wochenende zu machen.
Aber abgesehen davon, dass das eine beeindruckende Zahl ist, macht das Sinn?
Was heißt Sinn?
Also, hilft das dabei, irgendwas einzudämmen?
Ja, natürlich. Also, wenn du halt alle Leute rausfischst, die halt pro Corona positiv sind, dann wirst du keine Infektionen haben.
Aber das ist ja bekanntermaßen immer nur eine Momentaufnahme.
Ja, PCR-Test ist halt schon eine ziemlich gute Momentaufnahme, die eine gewisse
Gültigkeit von 48
Stunden hat. So, also
48 Stunden ist man danach, kann man sich sicher sein, dass man danach niemanden infiziert?
Ja, natürlich, ja. Also wenn du halt den PCR-Test findet halt Corona selbst in der frühen Inkubationszeit, ja. Also noch bevor du ansteckend bist, weil es halt sehr, sehr, sehr empfindlich ist. Das heißt also, wenn du da negativ bist, dann kannst du davon ausgehen, dass du die nächsten 48 Stunden definitiv keinen anstecken wirst.
Ist das so? Weil ich bilde mir nämlich ein, dass es da nämlich so ein paar Caveats gab. Egal, ist jetzt auch nicht so wichtig.
Das heißt natürlich nicht, dass du dich halt sozusagen, also wenn du dich halt sozusagen direkt während oder vor oder keine Ahnung bei dem Corona-Test in der zeitlichen Nähe angesteckt hast, kann es natürlich trotzdem sein, dass du halt durchschlüpfst. So, ne? Das ist natürlich klar, dass du dann trotzdem nicht etc. wirst. Aber spätestens bei der zweiten Testung würdest du dann halt auffallen.
Ja, aber bei der zweiten Testung hast du dann wahrscheinlich schon wieder einen Haufen anderer Leute angesteckt.
Das würde ich eher nicht sagen, weil das ist
Open-Air-Festival,
ne? Und da ist die Ansteckung sowieso relativ gering, die Gefahr.
Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, um das. Ich kann das nicht einschätzen. Es klingt mir sehr wagemutig, aber ich muss zugeben, im Augenblick klingen
Treffen also ich würde mehr sagen, als das fünf Menschen
für mich sowieso wagemutig.
Ist, besser als alles, was die Ministerpräsidentenkonferenz seit Monaten.
Ja. Was aber im Zweifelsfall halt nicht viel heißt.
Das stimmt, das stimmt auf der anderen Seite auch wieder. Aber ich fand das wirklich sehr überzeugend. Also die haben sich wirklich viel Gedanken gemacht, die haben sich echt viel Strukturen organisiert. Kann man sich mal durchlesen auf Fusion Festival. Ich finde es interessant. Und ich glaube aber selber auch nicht dran, dass das stattfinden wird, ganz ehrlich, weil wahrscheinlich hat es die Politik verkackt und wir werden einfach pauschal alles dicht machen müssen über den Sommer, weil Politik halt einfach scheiße ist. Und weil unsere Politiker halt einfach fucking Verbrecher sind, die gefälligst alle in den Knast gehören. Ah, so, das war mein letztes Wort.
Uff. Okay. Jetzt bin ich wieder wach. Okay. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Ich hoffe, ihr seid jetzt auch alle wieder wach. Bis zum nächsten Mal. Wir werden viel Zeit drinnen verbringen diesen Sommer.
Ich will nicht.
Ciao.
Tschüss.